Das erste Halbjahr 2022 ist rum und wir blicken auf hunderte von neuen Serien und Staffeln zurück. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Wir haben für euch die 22 besten gekürt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir über alle möglichen Filme und Serien aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Heute nur Serien. Genau, und wir reden nämlich über die 22 besten Serien zum Halbjahr. Ich bin der Max aus der Moviepilot-Redaktion. Weil wir schon mindestens eine Woche lang nicht mehr über Serien geredet haben, steht die Folge heute wieder ganz im Zeichen von Serien. Aber nicht irgendwelche, sondern die 22 besten des ersten Halbjahres. Und also wirklich kaum zu glauben, dass die Hälfte schon rum ist von 2022. Und deshalb werfen wir heute einen Blick zurück auf die Serien und Staffeln, die sich in den ersten 6 Monaten des Jahres als Highlights herauskristallisiert haben. Und das tue ich natürlich nicht allein heute, sondern habe bei mir im digitalen Podcast-Studio heute unsere Serienbingerin Esther. Hallo Esther.
Hallo Max.
Und ebenfalls, ich glaube, in dieser Konstellation hatten wir es noch gar nicht bisher, haben wir noch unsere Moviepilot-Chefredakteurin Lisa dabei. Hallo.
Hi, ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich sehr.
Warum bist du aufgeregt? Das sind doch nur Serien.
Weil ich das so spannend finde, zum einen in so einer neuen Konstellation zu sprechen und zum anderen halt irgendwie dann immer so dieses, okay, das sind jetzt die besten Serien. Wir glauben, dass das jetzt so die Highlights sind. Und da bin ich zum einen immer gespannt, was ihr denn alles so unfassbar gefeiert habt und zum anderen auch, wie viele Nachrichten wir dann vielleicht noch bekommen von Leuten, die sagen, aber diese Sache habt ihr nicht erwähnt, das war das eigentliche Highlight, was ist los mit euch? Ich bin sehr gespannt.
Das ist auch ein super Stichwort. Gleich noch ein Aufruf an euch ZuhörerInnen. Was uns natürlich auch interessiert, wie war euer Serienjahr 2022 bisher und was waren eure Serien-Highlights aus der ersten Jahreshälfte? Dann schreibt uns gerne dazu eine E-Mail, hier der Aufruf an euch, an podcast@moviepilot.de. Und ich habe eine Frage direkt an dich, Lisa. Wie ist denn dein bisheriges Fazit des Serienjahres? Warst du zufrieden bisher?
Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Als ich jetzt auch noch mal so zurückgeguckt habe, war ich dann doch überrascht, wie viel tatsächlich in 2022 auch erst gestartet ist. Manches hatte ich dann gedanklich schon Richtung Ende letzten Jahres irgendwie vor Ort und dachte mir, ach nee, okay, gut, das war dann doch Januar oder Februar. Ich bin sehr begeistert. Also als wir jetzt hier auch redaktionsintern so unsere Top-10-Listen irgendwie abgegeben haben, es ist mir extrem schwer gefallen, da nur 10 Serien drauf zu packen.
Ja, das ist immer sehr, sehr schwierig. Weißt du ungefähr, wie viele Serien du schon geguckt hast dieses Jahr?
Ah, das ist schwierig, weil ich habe auch so ein paar Sachen geguckt, die eigentlich letztes Jahr schon gestartet sind und die ich jetzt quasi aber dann erst dieses Jahr geguckt habe. Ich würde jetzt mal sagen, also nicht alles komplett bis zum Schluss, aber so zumindest angefangen vielleicht so 25, glaube ich.
Das ist doch auch schon sportlich. Und Esther, wie schaut's bei dir aus?
Ich kann es dir nicht nur ungefähr sagen, ich kann es dir ganz, ganz genau sagen. Ich habe gestern nämlich akribisch nachgezählt in langer Kleinarbeit. Und es sind 78 verschiedene Serien, die ich geguckt habe. Und ich gucke dann immer ganz gerne noch, wie sie sich auseinander zusammensetzen. Nämlich die 43, die erste Staffel von völlig neuen Serien. 26 neue Staffeln von Serien, die ich sowieso schon gucke. Und 10 alte, nachgeholte Staffelserien, die ich einfach mal angefangen habe, weil ich noch mal reinschauen wollte, weil sie schon lange irgendwie auf der To-Watch-List liegen. Und da habe ich noch nicht die 34 Serienpiloten, die ich ausprobiert und abgebrochen habe, mitgezählt, die auch noch ein bisschen Zeit fressen. Also ja, war schon viel los dieses Serienjahr.
Da hast du auf jeden Fall besser Buch geführt als ich. Ich habe das nicht so gut aufgeschlüsselt in neue Serien und Staffeln bisher. Ich habe nur die Gesamtüberzahl und das sind, diesmal sage ich es voller Stolz, ich schäme mich einfach gar nicht mehr dafür und sage, ich habe 160 Serienstaffeln geguckt bis Status heute.
Okay. Ist das jede einzelne Serie, die im ersten Halbjahr gestartet ist?
Nein, da waren auch viele Rewatches dabei. Also ich habe auch schon 8 Staffeln Bob's Burgers geguckt in diesem Jahr.
Das ist immer richtig. Das
aber die Frage ist berechtigt, Lisa. Ich freue mich auch immer, wenn ich eine Serie mal im Jahr gesehen habe, die Max noch nicht kennt.
Vielleicht sind ja heute ein paar dabei. Ich bin gespannt.
Das finden wir auf jeden Fall raus. Diese Podcast-Folge ist natürlich auch vor allem spannend für euch alle, die vielleicht auch nicht unbedingt die Zeit aufbringen können, jede Woche 10 neue Netflix-Serien durchzubingen. Dafür habt ihr ja uns. Wir machen das für euch. Also vielleicht entdeckt ihr heute die ein oder andere Serie, die ihr dieses Jahr bisher verpasst habt, die in der Flut von hunderten Serienstarts vielleicht etwas untergegangen ist. Und im Idealfall habt ihr am Ende der Folge die ein oder andere Serienempfehlung, die ihr jetzt unbedingt noch nachholen möchtet. Und bevor wir jetzt gleich die bisher 22 besten Serien 2022 aus dem Hut zaubern, gibt es jetzt noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt's nämlich noch die Magenta TV Megathek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. Genau, wir haben für euch heute die 22 besten Serien 2022 im Gepäck und haben, einige von euch kennen es vielleicht schon, dafür ein Ranking erstellt, beziehungsweise haben wir für diesen Podcast eine schöne bunte Serienmischung zusammengestellt. Diese setzt sich zusammen aus dem Ranking der Moviepilot Community. Da haben wir auf die von der Moviepilot Community am höchsten bewerteten Serien der ersten 6 Monate geschaut. Ab einer gewissen Anzahl von Bewertungen natürlich, damit es auch ein bisschen repräsentativ ist. Und den Top-Listen des Moviepilot-Teams sowie ein paar persönlichen Empfehlungen von Esther, Lisa und mir. Und vielleicht kurz zur Einordnung, wie überhaupt dieses Moviepilot Team-Ranking aus unserer Redaktion zustande gekommen ist. Wir haben im Team nach den besten Serien des ersten Halbjahres gefragt und jeder konnte eine oder durfte eine Top-10-Liste einsenden. Und für diese Liste mussten das Serien und Staffeln sein, die in Deutschland in den ersten 6 Monaten diesen Jahres gestartet sind. Und jede Person konnte dann Punkte vergeben. Durch diese Top-10-Liste, also der erste Platz hat 10 Punkte, der zweite Platz hat 9 Punkte und so weiter. Und dank dem Wunder der Mathematik ist am Ende dabei dann das finale Ranking von Moviepilot zustande gekommen. Und in den Podcast haben wir heute die Top-10 der Redaktion mit einfließen lassen. Und wenn ihr aber wissen wollt, wie die gesamte, es war eine Top-20 am Ende, wie die der Redaktion aussieht, könnt ihr das auf Moviepilot natürlich nachlesen. Den Artikel habe ich euch dann in die Shownotes dort auch dann verlinkt. Und vielleicht auch ganz interessant noch vorweg, wir haben auch diesmal eine sehr, sehr coole Verteilung, wie ich finde, ohne Netflix-Dominanz. Ich habe mal geguckt, so was an Serien, welche Streaming-Dienste so dahinter stecken und da haben wir jetzt diesmal 5-mal Netflix, 4-mal Apple TV Plus, 4-mal Disney Plus, 4-mal Amazon Prime Video, 3-mal Sky und noch 2 weitere. Also finde ich es eigentlich eine sehr, sehr coole Mischung, die so ein großes Stimmungsbild der Streaming-Dienste auch so ein bisschen zeigt. Und dann lasst uns auch nicht länger zögern, wenn ihr unseren Podcast schon öfter gehört habt, dann kennt ihr unser Prozedere vielleicht schon. Und zwar stellen wir die 22 Serien jetzt mit unserer bewährten Streamgestör-Methode vor. Esther, vielleicht willst du einmal ganz kurz vorstellen, wie diese Methode aussieht. Du kennst sie.
Diese Methode ist ganz ausgefeilt. Ich halte hier einen Hut in der Hand. Das ist so ein schwarzer Plastikzylinder und da sind 22 Zettel drin. Und damit es ein bisschen spannend bleibt und wir die jetzt nicht vom ersten zum letzten oder vom letzten zum ersten Platz runterrattern, diese Platzierungen, habe ich die hier reingeschmissen und werde die jetzt willkürlich ziehen. Und dann sind wir alle ganz überrascht, wer jetzt was zu welcher Serie erzählen muss. Und ich werde dazwischendurch immer so ein bisschen rascheln und würde jetzt einfach mal gleich den ersten Zettel greifen und gucken, was das ist.
Oh, die Spannung steigt.
Da steht in Blau, weil ich habe uns wieder farbkodiert, damit es für mich einfacher ist zuzuordnen, wer die Serien vorstellt. In Blau steht da drauf Wolf Like Me und das heißt, das ist eine von den Serien, die ich euch gerne ein bisschen näher bringen will. Es ist ein Community-Platz, also den die Moviepilot-Community besonders schön hoch bewertet hat. Auf Platz 6 ist diese Serie gelandet mit einer 7,1 in der Staffel- bzw. Serienbewertung. Und die streamt bei Amazon. Das ist aber allerdings eine Peacock-Serie, also die wurde nicht von Amazon hergestellt, sondern wurde nur aufgekauft und wird da jetzt ausgestrahlt. Und wer sich noch nicht bei diesem Titel denken kann, worum es geht, dem kann ich das gerne auch noch erzählen. Wir haben da als Hauptfigur Gary, der gerade seine Frau verloren hat. Und ja, der hadert jetzt ein bisschen mit seiner Rolle als alleinerziehender Vater und wie er sich da durchschlagen soll mit seiner einen Tochter und lernt dann Mary kennen, die ja eine sehr aufgeweckte, quirlige Frau ist, aber doch auch irgendwie ein bisschen mysteriös und er verliebt sich in sie und es stellt sich dann ziemlich schnell heraus, Mary hat ein großes Geheimnis, der Titel verrät es schon, sie ist ein Werwolf. Und da, ja, kommen wir dann zusammen zu einer, ich weiß gar nicht, was es ist, eine Rom-Com, ein bisschen Horror, Comedy, ein sehr interessantes Genre. Und man sollte auf jeden Fall noch die Stars nennen, die damit verknüpft sind, nämlich Ayla Fischer ist diese Mary, Josh Gad kennt ihr sicherlich auch, spielt den Vater und die Tochter Ariel Donoghue, die fand ich auch ganz gut, die kannte ich vorher noch nicht. Und ich dachte mir einfach mal, weil es ja ein Community-Platz ist, der hier durch diese Wertung reingekommen ist, lese ich mal ein paar Stimmen vor, die auf Moviepilot als Kommentar hinterlassen wurden. Das fand ich nämlich ganz spannend, wie die Leute da erklärten, warum sie die Serie so toll fanden. Seid ihr bereit dafür?
Unbedingt.
Also SCV, so nennt sich der oder die Userin, schreibt, die wahrscheinlich liebenswerteste Werwolf-Serie, die man sich ausdenken kann. Und nein, es ist keine Action, sondern eine Tragikomödie, eine Rom-Com-Drama mit Mystery-Touch. Und die ist einfach perfekt gelungen. Man könnte die Show mit der Story anders machen, aber nicht verbessern. Wer ein wenig Ablenkung und Herz auf dem Bildschirm möchte, kann hier in 6 kurzen Folgen nichts falsch machen. Absolute Empfehlung. Und da wird auf jeden Fall schon angesprochen, ja, die Serie sind tatsächlich so halbstündige Episoden. Das heißt, es hat sich ganz schnell weggeguckt mit den 6 Folgen. Es sind dann eigentlich nur 3 Stunden, die ihr damit verbringt. Chris4068 schreibt außerdem, gute Schauspieler und coole Handlung. Es kommt keine Langeweile auf, wenn wir es in einem Rutsch durchschauen. Witzig, traurig, gefühlvoll, spannend und zum Schluss auch noch blutig. Was will man mehr? Oder wie das Leos es zusammenfasst, schräg und süß. Genau mein Ding. Also das war ja so eine ganz andere Serie mal, die man mal gucken konnte bei Amazon. Und ich glaube, Max, du hast sie auch gesehen, oder?
Ja, ich fand sie auch zuckersüß. Als Horrorfan fand ich das natürlich auch sehr, sehr schön, dass man so eine Rom-Com-Version jetzt mal von so einer Werwolf-Story sieht, wenn dann die Mary immer ständig vom Date wegrennt, weil gerade die Sonne untergeht
und muss.
Genau, und Gary gar nicht weiß, was los ist. Also kann ich auch wirklich nur empfehlen, die Serie. Und eine zweite Staffel soll auch schon bald kommen. Genau, das ist Wolf Like Me bei Amazon. Esther, damit würde ich sagen, raschel weiter.
Ich raschel weiter und ziehe den nächsten Zettel aus dem Hut und es ist ein rosafarbener. Das heißt, Lisa, du bist jetzt dran.
Okay.
Mit ein Planet vor unserer Zeit. Das klingt ein bisschen wie in einem Land vor unserer Zeit, dem Zeichentrickfilm über Dinos, den ich früher häufig geguckt habe. Und ich glaube, ich liege da thematisch gar nicht so falsch mit, oder?
Du hast absolut recht. Es ist tatsächlich eine Doku-Reihe über Dinosaurier, die, Schande über unser Haupt, niemand von uns gesehen hat. Also Ein Planet vor unserer Zeit ist eine 5-teilige Doku-Reihe bei Apple TV Plus, die sich mit Dinosauriern auseinandersetzt, genauer mit der Welt, in der die Dinosaurier damals gelebt haben. Also quasi so ihre Lebensräume, was ich ganz spannend finde, weil ich das so in einer Dino-Doku noch nicht gesehen habe. Da kennt man immer so die klassischen Bilder, der T-Rex rennt durchs Bild und zerfleischt einen anderen Dino. Aber diese Doku-Reihe widmet sich tatsächlich so ein bisschen den Begleitumständen. Also wir haben davon Folgen, die benannt sind nach Lebensräumen, also so Küste, also ne, also Regionen rund ums Meer, Wüste, Süßwasser, Eiswelten und Wälder. Das sind immer so 40 Minuten lange Folgen ungefähr. Und ich bin wirklich, also bisher habe ich es noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was ich jetzt demnächst mache, weil ich finde, dass das ein ganz interessanter Weg ist, Dinos auch nochmal anders zu zeigen. Weil ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, dass Dinos ja sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise mal in so einer Eiswelt gelebt haben. Diese Doku hat es über die Wertung bei Moviepilot in dieses Ranking hier geschafft. Da hat die nämlich eine 8,1 bei insgesamt 34 Bewertungen bekommen. Und die Leute sind, muss ich sagen, begeistert. Also wenn man der Serie etwas vorwerfen möchte, schreibt der User Linezy, dann ist es, dass keine Chance ausgelassen wurde, Baby-Dinos zu zeigen. Und ich finde nicht, dass das negativ klingt.
Das Baby-Yoda-Prinzip.
Also ich meine, warum nicht? Leute sagen, dass das besser ist als der neue Jurassic Park-Film, was habe ich auch noch nicht gesehen, den Film, aber den Reviews nach oder auch dem, was wir auf der Seite haben, nach, ist das nicht so schwer, besser zu sein als der neue Jurassic World-Film, aber die Doku hat wirklich herausragende Kritiken bekommen. Gibt's bei Apple TV Plus 5 Folgen, je so 40 Minuten. Scheint ein echter Geheimtipp zu sein.
Ja, und was ich so gelesen habe, ist doch, dass es halt wirklich so wie diese großen Naturdokus wie Planet Erde nur mit Dinos halt irgendwie wirkt. Ist auch David Attenborough, auch wenn man das auf Englisch dann guckt, die Serie, auch der Erzähler, der durch die Serie führt. Also da hat man schon gleich die Doku-Vibes dabei. Und dann, ich habe den Trailer auch gesehen, diese unglaublich guten Animationen, dass sie wirklich so fotorealistisch versucht haben, die Dinos darzustellen. Sehr, sehr cool.
Darf ich weiter im Hut kramen?
Ja, unbedingt. Next, please.
Dann ziehe ich, ach, wie passend, einen grünen Zettel raus. Das heißt, Max ist an der Reihe und da steht drauf, euer Ehren.
Oh, das ist auch zum Glück. Ich habe meine Notizen auch alphabetisch geordnet, deswegen ist sie ganz oben bei meinen Serien. Muss ich jetzt nicht lange suchen. Genau, wir haben eine deutsch-österreichische Serie dabei. Das ist nämlich auch ein Community-Titel, der ist bei auf Platz 7 des Community-Rankings gelandet und hat bei Moviepilot eine Durchschnittsbewertung von 7,1. Das ist auch recht ordentlich. Genau, und das ist die deutsch-österreichische Adaption der israelischen Thriller-Serie Quodo, beziehungsweise kennt man auch unter dem Titel Your Honor. Genau, davon gibt's auch schon eine US-Adaption, eine sehr bekannte mit Bryan Cranston in der Hauptrolle. Und hier haben wir dann nicht Bryan Cranston, sondern Sebastian Koch in der Hauptrolle. Unter anderem, und da spielt auch noch Paula Bär mit und Tobias Moretti, also einige bekannte Namen. Das Ganze sind 6 Folgen und einmal kurz, worum es geht. Es geht darum, dass der jugendliche Julian Jacobi mit seinem Auto einen jungen Motorradfahrer rammt und der liegt dann infolge dieses Unfalls im Koma. Aber dieser Julian, der flüchtet unbemerkt vom Tatort, also begeht Fahrerflucht und wendet sich dann verzweifelt an seinen Vater Michael, der von Sebastian Koch gespielt wird. Und das ist ein angesehener Richter am Oberlandesgericht Innsbruck. Und der rät seinem Sohn eigentlich, sich bei der Polizei zu stellen. Dann erfährt er allerdings, dass das Opfer, der Sohn von Rada Sailovic, der gefährlichste Clan-Chef der Stadt, den Michael vor vielen Jahren selbst zu einer Haftstrafe verurteilte, ist. Ha, wie das Schicksal so läuft, genau. Und daraufhin versucht dann dieser Vater verzweifelt, das Verbrechen seines Sohnes zu vertuschen und diesen vor der blutigen Rache der serbischen Clanfamilie zu bewahren. Auch wenn das bedeutet, dass er all seine moralischen Grundsätze als Richter auch über Bord werfen muss und seine Beziehung spielen lassen muss. Und so wird dann auch eine Verkettung von Ereignissen in Gang gesetzt, die nicht nur das Leben der Familie Jacobi, sondern auch der Clanfamilie und zahlreichen weiteren Menschen dann in den Abgrund reißt. Und weil es ja auch ein Community-Tipp ist, vom Community-Ranking habe ich auch noch mal ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht. Da haben wir einmal, die Serie ist absolut spannend und vor allem realistisch. Und wir haben noch, diese Serie beweist eindrucksvoll, dass auch hierzulande spannende, wendungsreiche Thriller-Serien möglich sind. Bitte mehr davon. Und das letzte noch, gut, aber die amerikanische Version ist besser. Was das kann ich, glaube ich, auch so unterschreiben.
Was ich mich gerade gefragt habe, bei der amerikanischen Version, da stirbt sein Opfer, oder? Liegt er auch im Koma? Jetzt erinnere ich mich gar nicht mehr richtig.
Nee, Spoiler für die US-Version, da stirbt er. Die haben schon ein bisschen was geändert für die.
Okay, aber ist ja spannend. Version. Dann haben sie es nicht völlig eins zu eins übernommen, dann hat man noch einen anderen Spannungsfaktor drin, wenn er vielleicht nochmal aufwachen kann, das Unfallopfer.
Die amerikanische Version hat auch, finde ich persönlich, ein viel, viel besseres Ende, was ja nochmal so ein richtiger Schlag in die Magengrube ist.
Noch ein anderes Ende auch noch. Mensch, jetzt machst du ja Lust auf die Serie.
Genau, das ist euer Ehren. Könnt ihr streamen in der ARD-Mediathek. So, dann können wir weiter zum nächsten.
Dann ziehe ich den nächsten Zettel. Er ist blau und er hat kein Community-Ranking und kein Redaktions-Ranking. Er ist eine Wildcard und zwar von mir. Also vielleicht kurz zur Erklärung, Max hat es vorhin schon angedeutet, jede und jeder von uns durften einen Zettel reinschmeißen in dieses Ranking, wo wir sagten, das muss rein, weil es einfach so ein privater Favorit ist. Und das ist bei mir von den anderen Sachen, die noch nicht dabei waren, auf jeden Fall Barry wieder. Ich hype diese Serie ja schon eine Weile und bringe sie immer gerne unter. Wer es nicht kennt, es geht um einen Auftragskiller aus dem Mittleren Westen, der nach Los Angeles geht und da Schauspieler werden möchte. Wunderbar gespielt von Bill Hader. Und die Serie hat eine Serienwertung von 7,7. Die dritte Staffel haben noch gar nicht genug Leute gesehen, um sie zu bewerten und eine schöne Durchschnittswertung zusammenzukriegen. Und deshalb in diesem Sinne, nehmt es als Anreiz und schaut sie euch an. Einer meiner persönlichen Favoriten dieses Halbjahr. Aktuell bei Sky zu streamen, so eine halbstündige HBO-Serie mit insgesamt 8 Folgen, jetzt auch wieder in der dritten Staffel, hat lange Pause gemacht, ist jetzt endlich zurück und es ist eine fantastische Tragikomödie, die so auf Messerschneide zwischen Humor und Dramatik immer balanciert und die dritte Staffel, och, die hat's echt in sich, die ist richtig, richtig düster geworden, aber nichtsdestotrotz sehr fantastisch. Da sitzt man dann teilweise mit so einem Kloß im Hals da und muss dann trotzdem laut lachen. Und wenn auf einmal sympathische Figuren irgendwelche Dinge tun, wo man nur die anschreien möchte und sagen, nein, was tust du denn da? Du kannst doch nicht deine Sympathiepunkte hier einbüßen. Und zugleich ist es dann irgendwie auch noch so ein genialer Kommentar aufs Filmgeschäft selbst, der das so mitschwingt in der Nebenhandlung auch. Denn einerseits ist natürlich Barry Schauspieler und will da irgendwie mit jetzt sich ein zweites Standbein aufbauen neben dem Auftragskiller-Geschäft. Aber andererseits hat er halt auch diesen Werdegang des Mannes, dem schon viel zufällt in diesem, ja, LA-Hollywood-Geschäft und seine Freundin im Gegensatz dazu, Sally, gespielt von Sarah Goldberg, die muss als Frau immer wieder Rückschläge einstecken und arbeitet sich langsam nach oben und schafft es irgendwie immer wieder, sich dazu zu bringen, weiterzumachen. Und dann gibt's zum Beispiel in Staffel 2 so eine ganz starke Sideplot, wo sie dann irgendwie ihre persönliche Show auf die Beine gestellt hat über so häusliche Gewalt und Drama, Mutter, Tochter, super von den Kritiken gelobt. Und dann, ja, wird diese Serie einfach nach der ersten Folge abgesetzt, weil der Algorithmus nicht stimmt, wie es heißt. Und dann muss sie irgendeine Network-Produktion Three Medusas drehen mit drei Frauen mit Schlangenköpfen, Haar, die da zusammenleben in irgendeiner WG. Also so ein schreckliches Format. Und das ist schon echt.
Ich würd's gucken.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, das ist dann, das gucken dann viele Leute. Und ja, dann gibt's einfach fantastische Nebenfiguren wie NoHo Hank so als Fanframe mit dem Schauspiellehrer, den egoistischen Gene Cousineau. Ich bin total der Bill Hader Fan geworden jetzt nach dieser Serie. Und ja, generell, wenn ihr es noch nicht kennt, wenn ihr Breaking Bad Fans wart, schaut's euch unbedingt an. Wir hatten noch keine, glaube ich, extra Podcast-Folge dazu, aber wir haben schon mal über die Serie gesprochen bei unserem Podcast zu den schlimmsten Serientoden. Sage ich jetzt aber nichts weiter dazu. Das könnt ihr euch ja dann sicherlich selbst zusammensetzen. Und das ist auf jeden Fall meine Empfehlung an dieser Stelle. Und ich glaube, Max, du hast es auch gemocht, oder?
Ja, ich fand die dritte Staffel jetzt auch super. Und das binget sich auch so schnell weg. Das sind jetzt, waren es 8 Folgen, glaube ich, nur wieder?
Ja.
30 Minuten. Das ist die Kurzversion von Breaking Bad und noch lustig.
Ich werde es auch garantiert noch mal in einem Rutsch gucken, weil da steckt auch visuell so unglaublich viel drin, wo man drüber staunen kann, irgendwelche Verfolgungsjagden im Motorrad über Autobahnen mit ganz interessanten Kameraperspektiven. Also was da alles reinfließt, das kann man eigentlich beim ersten Mal gar nicht alles erfassen. Es ist sehr, sehr reichhaltig in diesen kurzen Episoden, ja.
Ich kenne tatsächlich keine einzige Person, die Serie gesehen hat und die nicht unfassbar liebt. Und deswegen ist die auch ganz, ganz oben auf meiner Liste der Sachen, die ich definitiv dieses Jahr noch gucke. Die muss wirklich fantastisch sein.
Ich bin damals auch erst vor, was, 2 Jahren oder so drauf aufgesprungen, als gerade die 2. Staffel kam. Da war mit Fleabag zusammen so in diesem Hype drinne. Und jetzt fühlt sich das schon wieder so weit weg an, dass jetzt die 3. Staffel kommt. Aber ich finde es zumindest gut, dass sie sich einfach Zeit lassen und nicht hetzen durch den Druck der Fernsehlandschaft, sondern sagen, nee, wir wollen das so umsetzen, wie wir wollen. Und die 4. Staffel ist auch schon bestellt. Also es geht noch weiter und es wird sicherlich noch schlimmer, in Anführungszeichen, für die Hauptfigur.
Genau, dann Esther, während du jetzt den nächsten Titel raussuchst, muss ich nur noch kurz richtigstellen. Ich habe mich vorhin in der Zeile verlesen. Euer Ehren war Platz 9 des Community Rankings,
ah, okay, bevor ich
hier irgendwas Falsches erzähle und ihr das noch nachprüft.
So, dann ziehe ich den nächsten Zettel und da steht ein Titel drauf, ich glaube, der uns allen dreien hier sehr am Herzen liegt. Aber Lisa, es geht an dich. Severance, eine tolle Serie.
Ja. Meine persönliche Top 1 dieses Jahres bisher. Severance ist so eine Sci-Fi-Mystery-Serie, unter anderem produziert von Ben Stiller, in der es um eine, ja, auf den ersten Blick dysfunktionale Bürogemeinschaft gibt von Leuten, die so einen klassischen Bürojob machen, wo sie gar nicht so richtig verstehen, was sie eigentlich da tun. Also allen voran Mark, gespielt von dem wunderbaren Adam Scott, guckt den ganzen Tag eigentlich nur auf Zahlen und verlässt dann abends das Büro. Und die Sache ist aber, dass er außerhalb dieses Büros ein anderer Mensch ist. Denn Severance dreht sich im Kern um so eine Art experimentelles Programm, bei dem Menschen ihre private Persona und ihre Arbeitspersona voneinander abspalten. Das heißt, in dem Moment, wo die Person zur Arbeit geht, ist hier ein anderer Mensch, der nicht weiß, was außerhalb des Büros passiert. Und diese dysfunktionale Bürogemeinschaft kommt so nach und nach an den Punkt, wo ihnen so ein paar Ungereimtheiten auffallen und wo sie dann eben versuchen auch herauszufinden, Punkt 1, was machen wir hier überhaupt? Und Punkt 2, was passiert eigentlich mit uns, wenn wir irgendwann nicht mehr diesen Job haben? Hören wir dann auf zu existieren? Also es ist ein super dystopischer Ansatz, der aber durch diese ganzen kleinen Geheimnisse, die dann auch immer nur so halb aufgelöst werden und dann kommt das nächste dazu, unfassbar spannend ist. Und als wäre das noch nicht geil genug, haben wir parallel, meine Meinung, in dieser Serie die süßeste und herzzerreißendste Liebesgeschichte, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Und so Momente. Und deswegen war es gut, dass die Serie, als sie noch aktiv Anfang des Jahres gelaufen ist, quasi nur im Wochenrhythmus erschienen ist, Momente, die einen komplett kaputt machen, weil das von vorne bis hinten so toll geschrieben ist, so toll inszeniert ist, so toll gespielt ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach einer neuen Serie so krassen Gesprächsbedarf hatte wie bei Severance. Läuft bei Apple TV Plus, beziehungsweise läuft da jetzt aktuell nicht mehr neu. Alle Folgen sind da, immer so um die 50 Minuten. Könnt ihr alle gucken. 2. Staffel ist schon bestellt. Ich kann es kaum erwarten.
Zum Glück. Ich glaube, wenn sie die nicht bestellt hätten, dann wäre ich ausgerastet.
Ja, same. Ich wäre Amok. Nein, ich wäre nicht Amok gelaufen. Aber ich hätte vielleicht eine wütende E-Mail vielleicht geschrieben an Apple TV Plus, die sie wahrscheinlich nicht gelesen hätten. Vollkommen nachvollziehbarerweise hat die Serie dann auch auf Moviepilot eine Wertung von 8,0 bekommen, befindet sich auf Platz 5 unseres Redaktionsrankings und auf Platz 2 des Community Rankings. Und wir haben sie alle gesehen, oder? Bestimmt.
Ja.
Ja. Also es gab, glaube ich, keine Serie, die auch wirklich mich so viel hat nachdenken lassen dieses Jahr, weil wirklich dieses simple Konzept einfach nur, da sind Menschen, die können ihr Bewusstsein aufspalten, was eigentlich so ganz cool beginnt, denkt man so, ach ja, kann man irgendwie, muss man nicht mehr arbeiten, kann man jetzt nur irgendwie sich auf die faule Haut legen.
Beziehungsweise und, cooler Kommentar auf die Work-Life-Balance, ja, was ja auch heutzutage viel diskutiert wird, ne? Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Absolut. Und das wird dann halt einfach von Folge zu Folge immer grausamer und immer düsterer und nimmt immer komplett andere Züge an, dass es wirklich so zu so einer kompletten Horrorvision irgendwie zum Ende hin wird. Und die Serie hat, was ich richtig, richtig geil finde, die hat halt wirklich so eine eigene Stimmung, so einen eigenen Erzählrhythmus, der dich da wirklich, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ich habe ein paar Folgen gebraucht Und die bricht dann diesen Erzählrhythmus, diesen sehr langsamen, dann in der letzten Folge komplett auf. Und ich habe hier, glaube ich, mit Puls 180 irgendwie auf der Kante von der Couch gesessen, Schweiß, hab geschwitzt wie Sau. Das war einfach so ein Adrenalinkick, dann diese letzte Folge, weil die einfach so plötzlich von 0 auf 100 komplett abdreht. Das hat mich richtig begeistert.
Und was die Serie. Ich krieg Gänsehaut gerade, weil ich dran denke. Also so gut ist die Serie.
Und was die Serie halt auch so clever macht, ist, dass wir Hauptfigur Mark haben, den kennen wir sowohl auf Arbeit als auch im Privatleben. Und die anderen Figuren kennen wir nur in der Firma. Das heißt, es bleibt immer so ein Mysterium, wer sind die eigentlich außerhalb des Büros? Also da gibt's auch noch viel zu entdecken, glaube ich, in der nächsten Staffel.
Es macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß, die Serie zu gucken, während sie noch läuft. Und dann, was ich immer sehr gerne mache, danach auf Reddit zu gucken, was sind die Theorien von den Leuten. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zuhört, schön brav Staffel 1 nachholt, dann könnt ihr mit Staffel 2 dann einfach parallel bei Apple TV Plus, wenn die Folgen wöchentlich erscheinen, mitgucken und dann jeweils die aktuellsten Fantheorien lesen. Das ist das Allerbeste.
Ist jetzt gesetzt. Müsst ihr jetzt machen. Ist Hausaufgabe.
Ich hab's beschlossen jetzt für euch alle.
Dann würde ich sagen, gehe ich weiter. Wir haben unsere Freude über Severance kundgetan. Und jetzt steht auf dem nächsten Zettel erst wieder grün, Max, Reacher. Oh.
Ja, da muss ich ein bisschen runterscrollen. Genau, Reacher bei Amazon Prime Video. Das ist auch eine Serie, die bei uns durch das Community-Ranking reingespült wurde in die große Serienflut hier. Genau, Platz 5 war das und bei Moviepilot hat sie eine 7,3. Und das ist der große Action-Crime-Thriller von Amazon dieses Jahr, eine Adaption von Lee Childs Jack Reacher-Roman-Reihe, beziehungsweise hier der erste Band, der verfilmt wurde. Die kennen viele vielleicht viele von euch vielleicht als Spielfilme, gab es zwei Jack Reacher-Filme mit Tom Cruise. Und jetzt ist es nicht mehr Tom Cruise, sondern Alan Ritchson in der Hauptrolle. Den kennen einige von euch vielleicht als Gloss aus Tribute von Panem Catching Fire oder, wenn man ein bisschen älter ist, Aquaman aus Smallville oder Titans aus der Serie Titans, da hat er den Superheld Hawk gespielt. Genau, und hier spielt er den Ex-Militärpolizist Jack Reacher, ein scharfsinniger, wortkarger und extrem einschüchternder Berg von einem Mann, kann man nur sagen, der in die Kleinstadt Margrave in Georgia reist und dort in einem Diner direkt wegen Mordes festgenommen wird. Und den hat er natürlich nicht begangen und wird dann nach seiner schnellen Freilassung, schließt er sich dann mit dem Detective Oscar Finlay und der Polizistin Roscoe Conklin zusammen, um eine große Verschwörung in Margrave aufzudecken. Soweit so spoilerfrei. Da habe ich noch ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht, wo es auch einmal ganz schön heißt, Sherlock Holmes trifft John Wick. Ich glaube, das trifft es ganz gut, um die Serie zu beschreiben. Dann haben wir noch, Reacher ist nicht besonders anspruchsvoll, aber sie ist sehr unterhaltend, bringt einige Überraschungen, viel Action und auch viel Witz und Härte mit. Dann haben wir noch Alan Ritchson, würde ich hier glatt als optimale Besetzung bezeichnen. Was für ein Kasten, total vollgejuiced, Arme wie ich Beine, blond und 2 Meter groß, so muss Jack Reacher aussehen. Und einen letzten habe ich noch, ich mag die Filme mit Tom Cruise wirklich sehr, aber diese Serie ist endlich die Verfilmung, die alle Fans der Bücher zufriedenstellen sollte. Und zufriedenstellen muss, ein sympathischer, charismatischer Hauptdarsteller, tolle Action und eine spannende Story.
Das klingt, als hätte Tom Cruises Physis nicht Tom Reacher entsprochen.
Also das ist, glaube ich, so der Anti-Tom Cruise jetzt, der Alan Ritchson.
Also ich finde ja, Tom Cruise kann alles spielen. Den kann ich mir auch in Ein Planet vor unserer Zeit vorstellen.
Er spielt das Dino-Baby.
Alles, was er will, Max. Alles, was er will.
Dann gebe ich wieder weiter an Esther, an den Hut.
Und der Hut sagt, der auf dem nächsten Zettel steht, oh, unser Platz 1 des Redaktionsrankings und von mir auch ganz oben, Better Call Saul, Staffel 6. Ja, ihr wisst sicher, Better Call Saul habt ihr hoffentlich schon mal gehört, das ist das Spin-off zu Breaking Bad, wo es um den Strafverteidiger bzw. Anwalt Saul Goodman, damals noch Jimmy McGill, ging, gespielt von Bob Odenkirk. Das hat eine eine Moviepilot-Wertung von 6,3 in der Serie und 7,7 in der aktuellen Staffel. und streamt aktuell bei Netflix wöchentlich, weil es eigentlich eine AMC-Serie ist, die Netflix eingekauft hat. Da sind jetzt 7 Folgen der 6. Staffel draußen. Das heißt, die ist aber noch nicht zu Ende. Da kommen dann noch mal ein paar Folgen, bevor es dann wirklich ins Finale geht. Denn die 6. Staffel beendet diese Serie jetzt wirklich. Und ja, da geht's wirklich in dieser letzten Staffel noch mal voll zur Sache. Wenn wir da zurückkehren zu Jimmy McGill beziehungsweise auch Mike Ehrmantraut, den ihr vielleicht auch noch aus Breaking Bad kennt, wunderbarer, gespielt von Jonathan Banks. Und ja, im Prinzip, was ich mir immer so überlege, eigentlich ist Better Call Saul ein ganz eigenes Breaking Bad, weil da auch jemand Bad breakt, also langsam immer krimineller und böser quasi wird. Beziehungsweise er gleitet einfach mehr so als in diese schmierige Anwaltsschiene ab. Am Anfang ist er noch idealistisch, am Ende nicht mehr so ganz. Aber mit seinem Charme zieht er uns da halt einfach mit in diesen Abgrund, in dem wir ihn so, ja, irgendwie schon lächelnd folgen, dem guten Jimmy McGill. Und ja, Breaking Bad-Fans haben viele Querverweise drin natürlich in diesem Spin-off. Ich habe mal einen Artikel geschrieben und nachgezählt. Es waren wirklich 34 Figurenüberläufer, die da inzwischen aufgetaucht sind. Manchmal nur in einer Folge, manchmal wie zum Beispiel Gus Fring, jetzt auch schon in mehreren Staffeln mit langem Bogen. Und ja, damit sind noch nicht mal alle zurückgekehrt, die schon angekündigt wurden für die Staffel 6. Da steht uns noch was ganz Großes bevor. Ihr könnt euch sicherlich denken, wovon ich rede. Und ja, besonders schön ist für mich einfach dieser Tonfall, den die Serie mitbringt, dass schon zwar ein Spin-off ist, aber dann auch eigenständig funktioniert, dass auch viele tolle neue Figuren da reingebracht werden, also allen voran natürlich Kim, die Freundin und die Anwältin neben Jimmy McGill oder Nacho. Und ja, also man muss sich, glaube ich, auf die Serie so ein bisschen einlassen. Ich habe häufig von Leuten gehört, die meinen, oh, die ist so langsam erzählt, passiert da überhaupt nichts. Aber das stimmt nicht, sage ich dann, weil da passiert ganz viel. Es passiert nur auf völlig andere, total durchdachte Weise, manchmal mit so kleinen Gesten, die dann schon irgendwas andeuten, was sich dann irgendwie später auszahlt. Zum Beispiel jetzt, ohne das konkret zu spoilern, in der 7. Folge von Staffel 6 gibt's dann so eine, kurz vor der Pause, so eine Szene, da flackert so eine Kerze, so ganz leicht, und du denkst, auf einmal kriegst du so eine Gänsehaut und du weißt nicht, oh Gott, ist die Vorahnung, irgendwas passiert gleich, und ja, das, bevor es dann zur Eskalation kommt, hast du dann schon diesen langsamen Spannungsaufbau, der dich da völlig reinzieht, und ja, das macht Better Call Saul einfach großartig, auch so ein bisschen dieses Spiel mit Zuschauergefühlen, würde ich sagen. Also wir sind natürlich klar auf Jimmys Seite und folgen ihm da in seinen Tricks und Betrügereien, wenn er zum Beispiel gegen seinen rivalen Anwalt Howard Hamlin vorgeht und der ihm da mit Streichen eins reinwirkt und das geht irgendwie auf und dann freut man sich. Und dann irgendwann beginnt man sich dann aber zu hinterfragen, aber gesetzestreu ist es jetzt nicht unbedingt, diese Lust am jemanden übers Ohr hauen, und wo führt das eigentlich moralisch noch alles hin? Und ja, deswegen, Breaking Bad ist einfach ein großartiges Beispiel dafür, wie so eine Figur losgelöst von der Originalserie nochmal richtig Wucht entwickeln kann. Und deswegen war sie auch in unserem Podcast der besten Spin-off-Serien ganz vorne dabei. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, müsst ihr ein Stück zurückscrollen. Und ich weiß, dass ihr die beide auch gesehen habt, Better Call Saul.
Ich lieb's so unfassbar. Ich hatte am Anfang auch Probleme reinzukommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich für mich gemerkt habe, so zu Beginn, wenn ich das nur von Woche zu Woche gucke, dann war es mir zum damaligen Zeitpunkt noch ein bisschen zu langsam in der ersten Staffel. Mhm. Und dann habe ich es erstmal nicht weitergeguckt und habe dann aber immer wirklich auch so viele herausragend begeisterte Artikel darüber gelesen, dass ich dachte, nee, komm, ich muss weitermachen. Und als ich dann mal so 4 Folgen am Stück einfach gucken konnte, dann war ich komplett drin. Und seitdem, also ich finde, jede einzelne Figur ist herausragend gespielt und besetzt. Ich finde das in seiner Langsamkeit und aber dann auch seiner, wie sich das dann doch oft Bahn bricht, wenn dann was passiert. Ich finde das so unfassbar gut. Ich könnte Stunden über diese Serie sprechen. Vielleicht, ich bin mir sicher, wir machen es auch noch.
Bestimmt, dann zum Finale, wenn es gelaufen ist. Wenn das
große Finale da ist. Aber ich liebe Better Call Saul unfassbar.
Ich muss sagen, was ihr sagt, ein bisschen schwer reinfinden, das hatte ich tatsächlich jetzt bei dieser Staffel das Problem, dass ich ein bisschen schwer reingefunden habe, weil ich habe die Serie immer mit deutscher Synchronfassung geguckt. Schande auf mein Haupt. Und zwei sehr zentrale Figuren, also Mike und Kim Wexler, die haben halt neue SprecherInnen jetzt in der letzten Staffel. Und das hat mich so ein bisschen rausgerissen, deswegen habe ich dann auf Englisch umgeswitcht, und da muss man sich dann doch erstmal dran gewöhnen, jetzt die Figuren alle anders sprechen zu hören. Aber doch, da habe ich schnell reingefunden. Und ich finde es einfach faszinierend, dass die Serie jetzt schon nach der Hälfte bei uns auf Platz 1 ist. Ich meine, was soll denn da jetzt noch kommen? Die Serie kann nur noch besser werden in den letzten Folgen. Was will das jetzt noch toppen bis zum Ende des Jahres, ne?
Die muss jetzt diesen Platz verteidigen und sich da halten. Mal gucken, ob das passiert. Dann,
so, und welche Serie will da jetzt dran anknüpfen?
Das werden wir jetzt herausfinden, indem ich in den Hut greife. Und, oh, da steht auch ein schönes Beispiel drauf. Pachinko, Max.
Ja, also wenn eine Serie jetzt an Better Call Saul irgendwie anknüpfen kann, dann das Serienmeisterwerk Pachinko. Ein einfaches Leben, eine Serie von Apple TV Plus. Das ist bei uns im Redaktionsranking auf Platz 8 gelandet. Leider nicht im Community-Ranking, weil sie noch zu wenig Bewertungen hat. Aber mittlerweile hat sie also aktuell einen Bewertungsdurchschnitt bei Moviepilot von 8,5. Das könnt ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mein persönlicher Platz 1. Ich schmeiße jetzt einfach den Begriff Meisterwerk so raus. Genau, das Ganze ist eine Adaption von Min-Jin Lees Bestseller-Roman Pachinko. In Deutschland ist er erschienen unter dem Titel Ein einfaches Leben. Die Serie hat 8 Folgen in der ersten Staffel. Eine zweite wurde schon bestellt. Da freue ich mich ganz, ganz doll drüber. Und das ist, um es mal ganz grob zu bezeichnen, eine in 3 Sprachen gedrehte und 8 Jahrzehnte umspannende Familiensaga in opulenten Bildern, poetischer Bildsprache und sehr intimer Erzählweise. Soweit so kryptisch. Etwas konkreter geht es in der Geschichte um eine aus Korea stammende Familie rund um die Matriarchin Sunja. Und aufgeteilt ist die Serie so grob in 2 Zeitebenen, die gegenübergestellt werden und in Dialog miteinander treten. Und da haben wir zum einen die Gegenwart des Jahres 1989, in der Sunjas Enkel, der nach Amerika ausgewandert ist, beruflich zurück nach Japan kehrt. Und dann haben wir in der Vergangenheit Sunjas tragische Geschichte, die sich in Korea als junge Frau in einen verheirateten Fischmakler verliebt und dann später schwanger einen Pfarrer heiratet und nach Osaka in Japan auswandert, um ihrer Familie eine bessere Zukunft zu ermöglichen und in dieser neuen Umgebung dann als Ausländerin komplett verloren ist und mit Fremdenhass konfrontiert wird. Und ich habe es schon in meinem Seriencheck auch damals so beschrieben, Pachinko ist eine Serie über das Leben, das Überleben, Heimat und Herkunft. Das sind so große allgemeine Themen, die Serie jetzt so groß verhandelt. Also für mich wirklich die größte Serienüberraschung des Jahres. Sie ist einfach unglaublich schön, die Serie. Also es sind so tolle, opulente Bilder. Sie ist sehr, sehr kraftvoll erzählt. Also ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich eine Schüssel weißen Reis sehe, anfangen zu weinen. Oder in der Serie, wenn dann eine oder hast du in der Serie halt wirklich, du bist so in diesen Figuren drin, wenn dann eine Figur nach über 50 Jahren das erste Mal wieder den Boden ihrer Heimat unter den Füßen spürt, dann brichst du einfach in Tränen aus. Das ist einfach so toll inszeniert und sie ist auch sehr dicht erzählt, die Serie. Also sie hat ganz viele kleine Geschichten von verschiedenen Familienmitgliedern, die verschiedene Themenkomplexe verhandeln. Deswegen habe ich das so grob eben beschrieben, eine Serie über das Leben. Und es gibt halt auch sehr, sehr viel interessanten historischen Kontext und Hintergründe, so was so die Unterdrückung von KoreanerInnen durch die japanische Kolonialmacht in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angeht, was so Themen sind, die ich im Geschichtsunterricht früher nicht hatte. Deswegen war das auch sehr, sehr interessant, das mal zu sehen und auch so sehr eindrucksvoll inszeniert zu sehen. Und trotz halt dieser sehr, sehr spezifischen Geschichte mit diesem sehr spezifischen historischen Kontext ist sie doch sehr, sehr universell, die Serie, die so das Leben zelebriert der Figuren, die sich so durchtreiben, durchmogeln, durch das Leben, während halt immer irgendwelche historischen Ereignisse um sie herum passieren, aber sie einfach voranschreiten müssen. Und das halt so auch sehr schön durch das ganz, ganz tolle Serienintro von der Serie mit dem Song Let's Live for Today auch auf den Punkt gebracht. Also
ja.
Bitte guckt alle Pachinko. Esther, du hast auch Pachinko gesehen, bist du auch so verliebt.
Ich bin so begeistert. Und lasst euch jetzt nicht davon abhalten, wenn ihr jetzt denkt, auch Historienserien ist mir meistens zu trocken oder so Familienschicksal klingt irgendwie so umspannend. Diese Serie muss man einfach fühlen. Die ist jetzt nicht zusammenzufassen mit, da geht's irgendwie um Koreaner, die nach Japan gehen, sondern es ist einfach so, ja, so eine Herzserie, die man fühlen muss. Ich habe mich in alle Figuren verliebt und ich hatte sie auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. Und dann hat Max so geschwärmt und dachte ich, na gut, da muss ich zumindest mal reingucken und konnte dann auch die Finger nicht mehr davon lassen. Und ja, das Serienintro kann ich mir auch immer wieder angucken. Diesen schönen Song und wie die da im Supermarkt einfach dazu tanzen. Das ist so, fängt so dieses pure Lebensgefühl, Lust ein, zwischen allem Trauma trotzdem irgendwie ja Lebensglück zu genießen. Also, oh, so eine schöne Serie.
Muss ich nur kurz korrigieren, das ist kein Supermarkt, das ist eine Pachinko-Spielhalle.
Ach, Verzeihung.
Tanzen.
Danke, danke.
Dann würde ich sagen, gebe ich weiter sonst, oder?
Ja, ja. Dann greife ich wieder rein und ziehe, oh, aus dem Hut die Serie Slow Horses. Da muss ich mal kurz scrollen, denn das ist eine, die auf meinem Zettel
steht. Die lahmen Pferde.
Die lahmen Pferde, beziehungsweise die langsamen Pferde. Das ist ein Community-Platz, und zwar der 6., also die 6. bestbewertetste Serie dieses ersten Halbjahres, hat eine 7,2 bei MoviePilot und streamt ebenfalls bei Apple TV Plus, also Apple TV Plus ist gut vertreten heute. 6 Folgen, es sind allerdings schon 3 Staffeln bestellt, also Apple ist anscheinend zuversichtlich, dass diese Serie guten Anklang findet und weitergeführt wird, und sie ist auch wirklich sehenswert. Ich habe sie nämlich geguckt, ich glaube das einzige von uns dreien, oder? Habt ihr sie gesehen?
Bisher noch nicht.
Okay,
sehr. Obwohl mich das Thema, alles, was mit Pferden zu tun hat, und sei es nur im Titel, bin ich eigentlich immer sold, ist auch noch auf meiner Liste, bin noch nicht dazu gekommen.
Ja, es leider geht es nicht um Pferde, Lisa, aber vielleicht im Titel reicht es schon aus. Es geht um eine Gruppe, ich nenne sie mal aussortierter MI5-Agenten. Also die haben alle irgendwelche Fehler in ihrer Karriere gemacht und sind jetzt quasi aufs Abstellgleis geschoben worden. Und das bedeutet konkret, sie sitzen im Slough House, so nennt sich einfach dieses Gebäude, wo sie arbeiten, und müssen bürokratischen Quatsch für andere Leute erledigen. Und weil dieses Slough House phonetisch so ähnlich klingt wie Slow Horse anscheinend, werden die so abwertend von ihren Kollegen als Slow Horses, also langsame Pferde, ja, gecancelt oder gesagt, ihr seid nichts wert. Und angeführt werden sie von dem wunderbar grantigen Jackson Lamb, der unverkennbar gespielt wird von Gary Oldman. Wieder eine ganz tolle Rolle von ihm. Es ist einfach herrlich zu sehen, wie die sich so gegenseitig runtermachen und um Aufgaben drücken und dann doch am Ende irgendwie aneinander hängen und dann doch ans Ziel kommen wollen, irgendwie was leisten. Und ja, das ist nach einer Buchvorlage von Mick Herron entstanden. Und was es so toll macht, ist, glaube ich, einfach so diese Gruppendynamik der Serie, wovon sie lebt, also diese ganzen Außenseiter, die dann irgendwie doch zusammenkommen. Es gibt ein paar unerwartete Wendungen, was natürlich auch schön ist bei einer Thriller-Serie. Will man sowas ja sehen, da will man nicht alles vorhersehen können. Und ja, das wird für mich am besten, glaube ich, verdeutlicht auch durch den Einstieg. Also schaut euch nur mal so die ersten 10 Minuten an, wenn ihr unsicher seid. Da geht's nämlich um die, ja, schon Hauptfigur River Cartwright, der bei einer Terroristenverfolgung da durch den Bahnhof rennt und irgendwie ja, versucht, seinem Job nachzukommen, ein Top-Agent werden will, und dann läuft vieles schief, aber es läuft halt anders schief, als man es erwartet. Das wird dann nochmal auf den Kopf gestellt, was man da sieht, und das ist halt so stellvertretend für die Serie, was dann noch kommt. Ja, deshalb will ich gar nicht so viel verraten, aber es macht auf jeden Fall Spaß, da einzusteigen. Sind nur 6 Folgen, wenn ihr Apple TV Plus habt, schaut da mal rein. Tolle DarstellerInnen, also lohnt sich da auf jeden Fall, bin ich der Meinung auch.
Klingt gut, auch wenn keine Pferde dabei sind.
Vielleicht kommen ja welche in Staffel 2, wer weiß das. Dann würde ich direkt weitergehen und den nächsten Zettel aufklappen, und das ist Girls 5 Ever. Max.
Yay! Das ist mein persönlicher Tipp, meine Wildcard, die ich heute mitgebracht habe, weil sie hat keine Platzierung auf keinen Rankings. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Hat leider auch noch nicht mal 10 Bewertungen beim Moviepilot. Also das muss ich jetzt bitte ändern. Deswegen versuche ich euch jetzt Girls 5 Ever schmackhaft zu machen und dass ihr es dann alle fleißig auf Moviepilot bewertet. Das ist eine Peacock-Serie, die dann in Deutschland bei Sky läuft. Die habe ich schon mal ein bisschen in der Peacock-Folge, die ich mit Hendrik gemacht habe, gehypt, und auch in der Beste Serienstarts im Juli-Folge, da habe ich auch kurz drüber gesprochen. Und das ist eine Musik-Comedy-Serie mit Sarah Bareilles, Renee Elise Goldsberry, Busy Phillips und Paula Pell in den Hauptrollen. Und vom Humor her ist die Serie auf jeden Fall was für Fans von Unbreakable Kimmy Schmidt und 30 Rock. Was vielleicht auch daran liegt, sie ist auch von Tina Fey produziert, wie diese anderen Serien. Und kreiert wurde die Serie von Meredith Scardino, die war auch früher im Autorinnenstab von Kimmy Schmidt. Und es geht darin um vier Frauen in ihren 40ern, Dawn, Vicky, Summer und Gloria. Und in den späten 90er Jahren waren diese Teil einer Girl Group, der Girls Five Ever. Also da gibt's wirklich harte Spice Girls Vibes. Also es sind im Prinzip die Spice Girls gewesen, nur ein bisschen weniger erfolgreich. Und die gingen dann sehr schnell wieder getrennte Wege. Und ihre Leben sind dann in den letzten 20 Jahren alle sehr unterschiedlich verlaufen. Dann haben wir Dawn. Die ist jetzt Ehefrau und Mutter und arbeitet im italienischen Restaurant ihres Bruders. Und dann haben wir Gloria, die musste sich dann, nachdem sie nicht mehr Teil der Girlgroup war, musste sie sich nicht mehr verstellen und heiratete eine Frau und ist jetzt erfolgreiche Zahnärztin. Dann haben wir Summer, die lebt in einer großen Villa und führt eine glücklose Ehe mit dem Ex-Boyband-Star Kev. Und dann haben wir noch Vicky, die Beyoncé der Gruppe, die feiert dann in den sozialen Medien immer so ihr glamouröses Diva-Leben am Anfang, was aber alles nur ein Fake ist, denn in Wahrheit arbeitet sie auf einem Flughafen, wo sie für Geld Gänse erschießt. Das ist so der Humor der Serie so ein bisschen. Und diese vier finden dann zu Beginn der Serie wieder zusammen, als ihr größter Hit von dem Rapper Little Stinker gesampelt wird und sie überraschend in die Tonight Show eingeladen werden und weil sie so ein bisschen angeödet sind von ihrem jetzigen Leben, beschließen sie es noch einmal im Musikbusiness zu versuchen, was in allerlei chaotischen und skurrilen Situationen mündet. Und die Serie hat so einen sehr, sehr cleveren und sehr, sehr witzigen, comichaften Humor, der bei mir genau den richtigen Nerv trifft, weil ich auch einfach Riesenfan von Unbreakable Kimmy Schmidt und 30 Rock, so diesem Humor von diesen Serien bin. Und diese vier Leading Ladies harmonieren einfach auch unglaublich toll. Es gibt ganz viel 90er-Nostalgie und sehr, sehr schräge und sehr ohrwurmlastige Songs, wie zum Beispiel in Staffel 2. Das habe ich noch nicht erwähnt. Es gibt schon zwei Staffeln mittlerweile, die ihr jetzt gucken könnt, mit jeweils 8 Folgen. Der große Song, mein Lieblingssong jetzt in der zweiten Staffel, BPE, Big Pussy Energy. Also allein für diesen Song lohnt es sich schon, die ganze Serie zu gucken. Habe ich euch ein bisschen damit angesteckt. Ich weiß, ihr habt noch nicht so reingeschaut sehr in die Serie.
Ja, irgendwie. So sehr, Max.
Du musst dir immer mal wieder in Erinnerung rufen, damit ich denke, ach ja, die muss ich ja auch noch gucken. Die hört sich auf jeden Fall sehr abgedreht und lustig an. Ja, ja.
Ich muss sofort mein Wow Passwort rausfinden. Seitdem Sky seinen Namen geändert hat, ist es nämlich nicht mehr automatisch gespeichert. Deswegen habe ich mich gerade selbst aus dem Streamingdienst ausgeschlossen. Aber sobald ich das wieder habe, muss ich da reingucken. Das mich absolut überzeugt.
Werk vollbracht. Sehr gut.
Dann schaffen wir es ans Jahresende vielleicht auch sie offiziell in die Liste zu kriegen. Mal gucken. Ich krame auf jeden Fall weiter und greife wieder rein und ziehe Lisa für dich etwas heraus, nämlich Pam und Tommy.
Oh ja, oh ja. Ah, das ist für mich, das ist so ein bisschen ein schwieriger Titel für mich, weil ich auf der einen Seite mir denke, es ist eine Serie, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich sie gut finde, aber ich habe sie unfassbar gerne geguckt und vielleicht kann ich mir jetzt selbst dabei helfen, indem ich euch was über die Serie erzähle, mir so selbst aufzuschlüsseln, ob ich sie gut finde oder nicht. Also in Pam und Tommy geht es um die berühmt-berüchtigte Beziehung zwischen Pamela Anderson und dem Mötley Crüe-Drummer Tommy Lee. Die waren so Richtung Ende der 90er so das Celebrity-Couple in den USA und dann tatsächlich tragischerweise auch das Celebrity-Couple, dessen Sextape geleakt wurde und dann übers Internet, so das Internet damals in seinen Anfängen quasi, sehr, sehr weit verbreitet wurde, was sich sehr unterschiedlich auf die öffentliche Wahrnehmung und auch auf die Karrieren von Pamela Anderson und Tommy Lee ausgewirkt hat. Und diese Serie, Lily James, spielt Pamela Anderson und ist nicht wiederzuerkennen, also ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal so eine Serie auf einer wahren Begebenheit gesehen habe und mir dachte, die Schauspielerin sieht in ihrer Rolle exakt so aus wie das Vorbild. Die spielt Pamela Anderson, Sebastian Stan, den wir als den Winter Soldier unter anderem kennen aus dem Bucky. MCU, spielt Tommy Lee auch sehr überzeugend, muss ich sagen. Und die Serie folgt quasi dieser turbulenten Liebesgeschichte, die dann mehr oder minder dadurch zu Bruch geht, dass dieses Sextape eben geleakt wird in der Serie von einem verstimmten Handwerker, gespielt von Seth Rogen, der das klaut, um Tommy Lee eins auszuwischen. Das sind 8 Folgen, jeweils so um die 50 Minuten, gibt's bei Disney Plus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Serie gut finde. Also sie hat eine 7,1 Wertung bei Moviepilot und ist auf Platz 8 der Community-Platzierung. Aber die Serie schwankt halt so sehr zwischen diesem eigentlich sehr ernsten Thema, wo es auch um Sexismus geht und was es mit der Karriere von Pamela Anderson gemacht hat, weil natürlich, wenn ein Sextape von einer Frau auftaucht, damit anders umgegangen wird, als wenn ein Sextape von einem Mann auftaucht. Aber gleichzeitig gibt es auch immer wieder so komplett absurde Szenen. Es gibt so eine Szene, in der spricht Tommy Lee plötzlich mit seinem Penis. Und das taucht aber dann auch nie wieder auf. Es ist nur eine Szene. Und man weiß immer nicht so richtig, finde ich, in der Serie, was man fühlen soll. Aber der Cast, den finde ich extrem überzeugend. Und ich finde, es ist eine Serie, die eben diese Besonderheit und diese Dramatik, die eigentlich hinter diesem berühmt-berüchtigten Sextape steckt und was so das ist, was das mit den Menschen tatsächlich hinter den Kulissen gemacht hat, das zeigt die Serie sehr, sehr interessant, schlüsselt es sehr, sehr interessant und mitfühlbar auf. Und deswegen finde ich die trotzdem empfehlenswert. Also ich finde, man sollte sie gucken. Was meint ihr?
Mir geht's total so wie dir. Also was du beschrieben hast, trifft auch meine Gefühlswelt völlig. Irgendwie finde ich es interessant, jetzt diese Geschichte mal mitzukriegen, weil Ende der 90er war ich nicht in dem Alter, wo ich mich für irgendwelche Skandale mit geleakten Sextapes interessiert hätte. Aber irgendwie ist es natürlich dann auch wieder eine Ausschlachtung dieser Geschichte. Und ich glaube, Pamela Anderson will wahrscheinlich jetzt eigentlich nicht, dass das nochmal aufgerollt wird, nachdem sie das schon einmal durchgemacht hat. Also es ist so, schwierig. Interessant, aber irgendwie schwierig.
Sehr zwiegespalten. Aber also ich fand den Stil eigentlich dieser Serie sehr cool. Sie fängt ja sehr knallig und bunt an, hat dann diese krassen Sexszenen auch zu Beginn, wenn die beiden dann wirklich so Hals über Kopf ineinander verliebt sind und sich in die Ehe stürzen und dann einmal fast eine halbe Folge lang einfach nur irgendwie durch die Gegend vögeln. Und damit fängt die Serie so ein bisschen an mit diesem Skandalfaktor und dann schält sie so, finde ich, immer so langsam diese ganzen Layers, diese ganzen Ebenen von Pamela Anderson, die eigentlich wie so eine Kunstfigur am Anfang wirkt und wird immer mehr der Mensch sichtbarer im Laufe der Serie. Das fand ich eigentlich ganz cool, weil sie dann doch immer ernster wird, auch im späteren Verlauf.
Vielleicht dazu abschließend nochmal gesagt, Pamela Anderson selbst wollte an der Serie nicht mitwirken. Also nicht, ne? Nee, natürlich nicht als Schauspielerin, aber sie wollte da nicht involviert sein auf irgendeine Art und Weise und arbeitet wohl gerade an einer eigenen Aufarbeitung dieses Falls. Also das macht es natürlich nochmal so ein bisschen schwieriger zu sagen, okay, wir haben ja diese Serie, die eigentlich darstellen möchte, was Furchtbares mit dieser Frau passiert ist. Aber die Frau, der das passiert ist, selbst heißt diese Serie nicht gut. Ich finde, das macht es noch mal so ein bisschen schwieriger, das abzufeiern. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also deswegen, wenn euch das so gerade auch so 90er-Jahre-Kultur und wie lief das damals eigentlich so, das wird schon sehr gut dargestellt. Das wird schon sehr spannend dargestellt. Und wie gesagt, der Cast ist super. Deswegen guckt da ruhig mal rein.
Falls ihr wissen wollt, wie Videos verbreitet wurden, noch in Zeiten, wo es noch kein Internet gab, dann könnt ihr Pam und Tommy gucken, wenn sie dann aus dem Kofferraum Videos heraus verbreiten.
Dann greife ich wieder in meinen Hut und ziehe einen neuen Zettel heraus. Wieder einen für mich. Da steht drauf, Peaky Blinders Staffel 6 habe ich mitgebracht. Nicht, weil ich die Serie selbst gesehen hätte, sondern weil es ein Community-Platz wieder ist. Nee, ein Redaktionsplatz. Was sagen wir jetzt? Ach, Platz 9 ist es. Okay. Und die Serie hat eine 8,2, eine sehr ordentliche Bewertung bei Moviepilot. Die letzte Staffel jetzt eine 7,7, also auch noch gut dabei. Und da sind alle 6 Staffeln der jetzt vollständigen Serie bei Netflix, beziehungsweise wenn ihr nur Amazon habt, könnt ihr da zumindest die ersten 2 Staffeln gucken. Und ja, diese 6. Staffel hatte 6 Episoden und wer das noch gar nicht kennt, das ist ein Gangster-Familien-Epos, könnte man es beschreiben, das Anfang des frühen 20. Jahrhunderts spielt, nach dem Ersten Weltkrieg. Hat da eine Familie so gewisse kriminelle Machenschaften, die sie verfolgt, sei es nun Schwarzmarkt oder illegale Wetten oder eben auch Waffen, was noch ein großes Geschäft werden könnte. Und Thomas Shelby, gespielt von Cillian Murphy, führt diesen Clan an. Und ich glaube, ich habe vor allem Peaky Blinders in der Vergangenheit wahrgenommen über die ganzen großen Stars, die da auftauchten und entweder da schon groß waren oder später groß wurden. Also zum Beispiel Anya Taylor-Joy spielt dann irgendwann mit Sam Cleflin, Tom Hardy schaut vorbei, Eden Gillen, Adrian Brody. Also wirklich eine Parade von Leuten, die in dieser Prestige-Serie dabei sein wollten. Und Staffel 6 war jetzt zwar das Staffelfinale, aber es soll wohl noch ein Spin-off bzw. ein Abschlussfilm kommen, der dann dem Ganzen noch mal eine Krone aufsetzt. Also wenn euch jetzt das Staffel 6 Finale irgendwie noch nicht so richtig schlüssig vorkam, da kommt noch was. Und weil wir leider, wie gesagt, alle die Serie nicht vollständig oder überhaupt gesehen haben, ich habe die erste Folge geguckt, habe ich einfach wieder ein paar User-Stimmen von Moviepilot mitgebracht, die da geschrieben haben, warum sich das lohnt. Affenboss zum Beispiel schreibt, reiht sich in die Top 10 der besten Serien ein. Wirklich eine herausragende Serie. Und Nikki007 geht da noch etwas ausführlicher ran. Gehört zu meiner Top 5 Serie bisher. Man muss das Gangster-Genre mögen und sich auf die Serie einlassen. Ist nichts für nebenbei, da es durchaus auch Episoden gibt, welche nicht von Action geprägt sind, sondern eher durch wichtige, aber auch lange Konversationen. Die Spannung ist aber meistens enorm, da sich ein Gefühl vermitteln lässt, es könne jederzeit etwas Unerwartetes passieren. Die Twists sind jeweils großartig. Thomas Shelby ist ein nahezu brillant geschriebener Charakter, wird perfekt verkörpert und gespielt. Die Serie ist in den ersten Staffeln geprägt von Bandenkriegen und Intrigen, geht gegen das Ende in die Politik und macht diesen Sprung nachvollziehbar und spannend. Für mich eine fast perfekte Serie, die man gesehen haben muss. Und wenn ihr noch ein bisschen was Staffelspezifisches lesen wollt, haben wir hier noch einen Kommentar. Da wird geschrieben, die finale Staffel wirkt leider sehr lauwarm. Es wirkt eher, als würde der große Abschlussfilm vorbereitet werden, statt eine zufriedenstellende Konklusion zu bieten. Es muss trotz aller Kritik gesagt werden, das Schauspielerische in dieser Serie ist brillant. Allen voran die wichtigen Figuren von Randall und O'Keefe. Ebenso auch Kamera, Kostüm und Ausstattung auf hohem Niveau. Es ist nicht das Ende, das sich Fans gewünscht hätten, aber dennoch sehenswert. Hoffen wir nun, dass der Abschlussfilm der Peaky Blinders dieser wunderbaren Serie gerecht werden mag. Also schon ein bisschen durchwachsen teilweise auch die Reaktion auf diese finale 6. Staffel, aber im Großen und Ganzen anscheinend eine Serie, die mitreißt, wenn man Gangster-Epen mag. So viel dazu. Dann würde ich direkt weitergehen und den nächsten Zettel ziehen. Und das ist wieder ein rosafarbener. Moment, fällt der gleich mal runter. Oh, Lisa, da steht drauf. Euphoria, Staffel 2.
Ach, auch wieder sowas. Ja, also, ich schiebe wieder voraus. Staffel 1 hat mir besser gefallen. Meine Gefühle zu Euphoria, Staffel 2 sind so ein bisschen durchwachsen. Aber es ist trotzdem zu Recht auf Platz 10 unserer Redaktionstop-Liste und mit 7,9 bei Moviepilot bewertet. Staffel 2 hat 7,3, also ein bisschen weniger als Staffel 1. Ich finde, in ihren Höhen ist Euphoria aber nach wie vor einfach eine der besten Serien, die man auch in Deutschland streamen kann. Vielleicht mal kurz zum Inhalt. Das ist eine Dramaserie, in der es um Teenager geht, zwischen Drogensucht, Liebeskummer, Identitätsfindung, Zukunftsängsten natürlich auch. Und im Zentrum steht Rue. Das ist eine junge, depressive Frau mit einem Drogenhintergrund, die also seit Jahren Probleme mit Drogenmissbrauch hat, auch schon gerade zu Beginn der ersten Staffel eben frisch aus dem Entzug kommt und immer so dagegen ankämpfen muss, wieder rückfällig zu werden. Und die wird gespielt von Zendaya. Zendaya hat für diese Darstellung in Staffel 1 auch schon vollkommen zu Recht einen Emmy gewonnen. Ich kann mir vorstellen, dass es für Staffel 2 auch nochmal einen Emmy gibt, denn Staffel 2 dreht sich wieder so ein bisschen um den Absturz und den Rückfall von Rue. Drumherum gibt es dann noch eine dramatische Dreiecksbeziehung, jede Menge Drama generell, eine große Storyline um ein Musical an der Schule, was sich dann urplötzlich eben nicht um fiktive Personen dreht, sondern um die tatsächlichen Schülerinnen und Schüler, also die Hauptfiguren dieser Serie. Und ich finde auch Staffel 2, es ist schwierig, das inhaltlich zusammenzufassen, aber stellt sich im Endeffekt so vor, im Endeffekt ist Euphoria so eine Mischung aus dem aufwendigsten Musikvideo aller Zeiten und einer Visualisierung jeder zerstörerischen und auch positiven Emotion, die man als junger Mensch haben kann. Und das aufbereitet für eine dann doch eher erwachsenere Zielgruppe, würde ich sagen. Absolut visuell, musikalisch und oft genug auch schauspielerisch und erzählerisch überwältigend. Folgen sind immer so zwischen 50 und 60 Minuten. Das ist die erfolgreichste HBO-Serie nach Game of Thrones und kann bei Sky bzw. Wow gestreamt werden. Wie fandet ihr Staffel 2?
Also ich kann nachvollziehen, dass du sagst, der Tonfall war schon mal noch ganz anders und teilweise sind halt auch Figuren, die ich sehr mochte, so ein Stück in den Hintergrund gerückt, die ich gerne weiterverfolgt hätte. Aber dadurch konnten halt auch wieder andere glänzen. Und dann gab es einfach wieder so alleinstehende Episoden, wo ich dann dachte, boah, die hat mich jetzt wieder voll unter Strom gesetzt. Also da gibt's eine, wo Rue irgendwie die ganze Zeit nur durch die Gegend rennt. Und danach klopfte mein Herz so, als wäre ich selbst einen Dauerlauf gelaufen. Also ich finde, der hatte auch schon sehr starke Momente für mich. Max, was sagst du?
Und auch einfach, wie du sagst, Lisa, den Style von dieser Serie noch mal hervorzuheben. So die zweite Staffel ist auch komplett so auf neuen Kameras noch mal gedreht, so sehr, sehr grobkörnig. Die hat einen sehr, sehr prägnanten Stil, die zweite Staffel. Also die hat mir auch sehr, sehr gefallen. Ich kann die ganzen Kritikpunkte inhaltlich auch vollkommen nachvollziehen. Aber trotzdem ist es einfach so, begleitet einen, während die Serie läuft, so Woche für Woche immer dieses Euphoria-Gefühl. Also
ja.
ich konnte auch nur eine Folge pro Woche gucken, weil die einfach so aufwühlend sind teilweise, die Serien. Also da bist du echt 50 Minuten lang, regst du dich auf innerlich. Es ist so aufregend, diese Serie teilweise. Vor allem dieses Theaterstück, das ist mitgefiebert.
Ich bin auch wirklich jeden Montag, weil das ja immer Sonntagnachts in den, Sonntagabends in den USA lief und war dann Montag früh schon immer bei damals noch Sky Ticket. Und ich bin immer jeden Montag um 6 Uhr aufgestanden, um die neue Folge schon vor der Arbeit gucken zu können und habe dann in meiner Mittagspause schon so Twitter durchforstet, was sagen andere Menschen dazu. Also das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen und ich glaube im Endeffekt klinge ich jetzt nur deswegen stellenweise so ein bisschen enttäuscht, weil mich Staffel 1 komplett weggeblasen hat. So eine Serie habe ich noch nie gesehen. So. Und Staffel 2 für mich zum Teil vielleicht auch einfach so ein bisschen die falschen Schwerpunkte gesetzt hat oder Esther, wie du eben auch schon meintest, so ein paar Charaktere im Hintergrund hat rücken lassen, die ich eigentlich sehr, sehr mochte in der ersten Staffel. Aber ich bin extrem gespannt auf Staffel 3 und absolute Empfehlung meinerseits. Sollte man sich definitiv angucken.
Dafür habe ich mich selber Cassie gefreut in der zweiten Staffel.
Oh ja.
Die war wirklich so MVP für mich, der Staffel.
Stimmt, und die war in der ersten noch nicht so präsent für mich auch. Ja. Und wenn ihr euch das noch ein bisschen genauer anhören wollt, dann hat ja auch Lisa auch schon eine extra Podcast-Folge. Mit wem war das dazu aufgenommen, Lisa? Weißt du das noch?
Ich war gar nicht dabei. Ach, ich nee. Wollte dabei sein.
Das war kurzfristig noch umdisponiert, glaube ich, ne?
Ich glaube, das war kurzfristig noch umdisponiert.
Auf jeden Fall haben wir eine Staffel 2 Euphoria Podcast-Folge, wenn ihr die Serie selbst schon gesehen habt und da noch mal hören wollt, was genau uns gefallen und vielleicht auch nicht so gefallen hat. Hört da auch noch mal rein. Deshalb gehe ich aber jetzt auch weiter und ziehe den nächsten Zettel. Und da steht drauf, Max, The Boys, Staffel 3.
Ui. Genau, die dritte Staffel von The Boys, der großen Amazon-Superhelden-Satire. Das ist Platz 3 unseres Redaktions-Ranking, beziehungsweise teilt sich The Boys Platz 3 mit einer anderen Serie, die wir noch nicht genannt haben, die wir aber noch nennen werden. Genau, bei Moviepilot hat die Serie eine 8,2, wow, und die dritte Staffel, jetzt haltet euch fest, eine 8,7 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Da sind bisher 7 von 8 Folgen zu sehen gewesen. Auf jeden Fall bisher bewertet bei Moviepilot die beste Staffel von der Serie. Und also die Serie führt eigentlich so alles ad absurdum, es ist schon fast Feierabend, ad absurdum, was wir von Marvel und DC eigentlich kennen. Und falls ihr noch gar nichts von The Boys gehört habt, will ich mal ganz kurz das Konzept zusammenfassen. Also die Serie adaptiert lose die gleichnamige Comicreihe von Garth Ennis und Derek Robertson und spielt in einer Welt, in der Superhelden real sind. Und hier steht aber nicht das Heldendasein, sondern die harte Maschinerie der Unterhaltungsindustrie im Fokus. Dargestellt durch die Firma Ward International, die SuperheldInnen vermarktet und aus ihnen Berühmtheiten macht. Aber die meisten Supes, allen voran der psychopathische und muttermilchliebende Anführer der Seven Homelander, die sind alles andere als heldenhaft, sondern eher narzisstisch, korrupt, drogenabhängig und gieren nach Erfolg. Und demgegenüber steht die von Billy Butcher angeführte Gruppe der The Boys, die korrupte Supes jagt. Und in Staffel 3 kommen nun die Boys ihrem Plan, Homelander Einhalt zu gebieten bzw. ihn zu vernichten, ein Stück näher und stoßen dabei auf den Soup Soldier Boy, der gespielt wird von Jensen Ackles. Alle Supernatural-Fans jetzt einmal kurz Wuh schreien. Und weil der wäre eigentlich in der Lage, Homelander zu vernichten. Doch bevor er Billy Butcher dabei hilft, Homelander anzugreifen, will Soldier Boy erstmal seinen eigenen Racheplan durchführen und die ehemaligen Mitglieder seines Teams Payback eines nach dem anderen für einen Verrat büßen lassen. Was ich finde, was The Boys so auszeichnet, ist natürlich zum einen diese bitterböse Superhelden-Satire und extrem schleimige Gewalt und Schockfaktor, was sie alles hat. Aber die Serie ist noch viel, viel mehr als das und begeistert halt neben der sehr cleveren und zynischen Sozialkritik immer auch durch die sehr komplexen und interessanten und eigentlich fast durchgängig gebrochenen Charaktere. Und Staffel 3 führt das Ganze jetzt so konsequent weiter und liefert Woche für Woche ein Schock-Highlight nach dem anderen ab. Also Stichwort explodierender Penis, Octopus-Sex und Herogasm. Und bohrt aber zugleich halt auch wirklich sehr, sehr tief in den Wunden der Figuren. Und ganz großes Highlight ist dabei, wie immer, Homelander. Da kann ich das Wort an dich, Lisa, übergeben. Ich weiß, du bist der größte Homelander-Fan.
Oh ja, ich bin so ein Riesen. Ich habe Angst, dass das ein bisschen so ein toxischer Crush von mir wird.
Eine sehr ungesunde Beziehung zwischen euch.
Ich habe eine sehr ungesunde Beziehung zu Homelander. Oh, ich liebe The Boys so, so sehr. Jetzt so mit, ich fand es von Anfang an richtig geil und jetzt ist für mich Staffel 3 wirklich gerade die perfekte The Boys-Staffel. So, es gibt immer noch, man spricht bei The Boys oft irgendwie über diese krassen Schockmomente. Aber was die Serie eigentlich so gut macht, ist, wie unfassbar witzig und auch klug die ist in dem, was sie so parodiert. Und ich muss einfach sagen, wie Anthony Starr Homelander spielt, das macht mich jedes Mal aufs Neue fertig. Es gibt bei IMDb diese Sektion, wo quasi Eltern so ein bisschen gesagt wird, okay, hier muss man aufpassen, das könnte eine gruselige Stelle sein und so. Und da steht dann einfach so ganz generell drin, so jede Szene, in der Homelander auftaucht, ist gruselig. Und das stimmt halt einfach, weil ich weiß nicht, ach, für mich habe ich auch einen Text vom Moviepilot drüber geschrieben, für mich so gerade der beste Serien, wenn nicht sogar Superhelden-Bösewicht generell, an den ich mich so in letzter Zeit erinnern kann. Absolute Empfehlung von mir.
Esther, du hast dir auch geguckt.
Ja, ja.
Was ist deine Meinung bisher von Staffel 3?
Ich genieße Staffel 3 bisher auch sehr. Also ich mag die Wendung, die es da so gibt. Jetzt gerade, ich verrate es natürlich nicht, aber bei der letzten Folge gab es jetzt schon wieder so ein Telefonat, wo Sachen enthüllt wurden. Und ich wieder sagte, wie lösen sie das denn jetzt auf? Was passiert denn jetzt als nächstes? Also, und dieser Humor auch, der ja auch von den, ich habe Preacher vorher auch schon geguckt, das hat einen sehr ähnlichen Humor. Und das gefällt mir jetzt auf der Superhelden-Ebene aber noch mal ein Stück weit besser. Würde ich auch empfehlen. Mich würde ja noch interessieren, Max, also klar, bei Lisa ist es eindeutig Homelander-Lieblingsfigur. Hast du eine Lieblingsfigur im ganzen Kader von The Boys?
Queen Maeve, aber sie ist überhaupt nicht zu sehen in dieser
Staffel. Ja, in der Staffel ist sie nicht so präsent. Okay. Ja, interessant. Okay.
Nee, das ändert sich aber ständig. Das ändert sich ständig.
Was ja auch schön ist, man kann es immer verschieben.
Mit jeder Folge ist es ein neuer Lieblingscharakter.
Ja. Okay, dann gehe ich direkt weiter. Greife in den Hut und ziehe hervor Stranger Things Staffel 4. Oh ja, das war sehr weit oben bei uns im Redaktionsranking, nämlich auf Platz 2, direkt hinter Better Call Saul. Und ist auch in der Community sehr beliebt, hat da eine Serienwertung von 8,4. Und die aktuelle vierte Staffel jetzt hat eine 7,8 als Bewertung. könnt ihr natürlich bei Netflix streamen. Man könnte sagen, sie hat nur 9 Folgen, aber wir wissen alle, was das bedeutet. Das aufgeteilt auf normale Folgen werden es wahrscheinlich so 12, 13. Also es sind dann wirklich schon so ein paar, ich glaube, 12 Stunden, die man reinstecken muss in die gesamte Staffel. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Wer noch nie was von Stranger Things gehört hat, oh Gott, wie erklärt man das denn? Es ist schon ein sehr spezielles Format. Eine Gruppe Kinder entdeckt, dass unter ihrer Heimatstadt Hawkins, so eine schöne amerikanische Kleinstadt in den 80ern, eine gruselige Parallelwelt existiert. Und dann taucht auch das Mädchen Eleven oder Elfie im Deutschen auf, an der offenbar experimentiert wurde. Und daraufhin schließt sich so eine Kinderbande da zusammen, um herauszufinden, was es denn da mit diesen Monstern hat, auf sich hat, die da ständig in ihrer Heimat auftauchen. Und es ist dieser Parallelwelt, dem Upside Down, zu ihnen rüberkommen. Und alles beginnt mit einem verschwundenen Bruder, der wiedergefunden werden soll. Und mittlerweile sind wir auf so einer weltumspannenden Action-Ebene angekommen, würde ich sagen, mit Horror, vielen großen Horror-Einflüssen. Da hat sich die Serie echt für Stück auch ein Stück weiterentwickelt. Die Protagonisten werden natürlich auch älter. Aber was es so besonders macht, glaube ich, die Serie, ist vor allem dieses 80er-Nostalgie-Gefühl. Es wurde da total wieder angekurbelt, dass jetzt alle Leute wieder 80er-Filme sehen wollen oder die in den 80ern spielen. Natürlich die Figuren, die erschaffen wurden, dieses Riesenensemble, die man irgendwie alle so ins Herz schließt und die trotzdem, obwohl es so viele sind, irgendwie alle was Aufregendes zu tun bekommen und dann kommt am Ende so eine spannende und herzerwärmende Mischung mit ein paar Gruselelementen raus, wo selbst Leute, die sagen, sie gucken keine Horrorfilme, sagen, sie gucken Stranger Things, finde ich immer sehr interessant, wenn ich da mit ein paar Leuten rede. Und wir hatten in Folge 41, glaube ich, eine Folge, die hieß Stranger Things ist Netflix' größter Schatz, noch vor Staffel 4 aufgenommen. Und ja, generell, glaube ich, wer es guckt, der guckt's. Und wer nicht, der sollte vielleicht mal reinschauen. Denn ich würde schon sagen, ist ja eine der Serien unserer Zeit. Ich glaube, Lisa, du hast sie bisher nicht gesehen, oder? Was hat dich bisher abgehalten?
Ich habe die erste Staffel größtenteils geguckt und das hat mich irgendwie nicht so mitgenommen. Was ich schade finde, weil ich mag irgendwie so den Style der Serie eigentlich. Und ich fand, was bei mir eigentlich ein schwieriges Thema ist, die KinderdarstellerInnen eigentlich auch ganz cute so. Aber irgendwie, das hat mich nicht abgeholt. Und ich glaube, ich werde es auch nicht nochmal neu aufrollen für mich.
Okay.
Funktioniert für mich nicht.
Okay.
Aber ich kenne ganz viele, die es lieben.
Ja, zum Beispiel Max weiß ich, dass der sehr viele Theorien auch schon zur nächsten Staffel hat. Ich glaube, du mochtest Staffel 4 auch sehr, oder Max?
Ja, ich finde es auch witzig, dass die Serie ist mir auf Platz 2 in unserem Redaktionsranking gelandet. Und da hatten wir noch gar nicht die letzten 2 Folgen gesehen.
Also, die kamen erst im Juli, ja. Eigentlich gehören die letzten 2 Folgen nicht zum Halbjahresranking dazu.
Genau, aber einfach, die hat mich weggepustet. Also ich fand die Serie schon ein bisschen schwächer in Staffel 2 und Staffel 3. Ich fand es immer noch gut, aber die vierte Staffel ist einfach, die hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Es ist halt auch sehr erschöpfend gewesen, die vierte Staffel, bei diesen extrem langen Episoden. Aber für mich hat sich das dann doch sehr gelohnt, die Reise. Und einfach als Horrorfan hat man immer in dieser Serie so viele tolle Horrorreferenzen an verschiedene Klassiker. Und in dieser vierten Staffel ist dann ja der große Horrorbösewicht Wegner, der dann so eine Mischung aus Freddy Krueger und Pinhead und so ein bisschen Pennywise ist, der so alles in sich vereint. Und du hast da so viele coole Referenzen in den Folgen, die man finden kann. Also es ist für mich immer ein Fest, die Serie. Auch wenn es mich langsam ein bisschen nervt. Ich fand den Song Running Up That Hill natürlich von Kate Bush auch ganz toll, als ich die Serie gesehen habe. Aber jetzt kannst du keine 10 Sekunden TikTok mehr öffnen, ohne diesen Song in irgendeinem Video zu hören. Langsam nervt es.
Da hilft es, glaube ich, nur eine Weile TikTok zu meiden, Max. Oder ja, mal gucken. Ich habe noch gar
nicht. Oder einfach mal Wuthering Heights hören.
Alternativvorschlag von Max, bitte, bitte stürzt euch drauf. Genau, also das ist eins unserer großen Highlights und ich greife wieder in den Hut und ziehe hervor, oh, Max, Heartstopper.
Mein Herz ist gestoppt. Genau, das ist die schon erwähnte Serie, die sich einen Platz im Redaktionsranking mit The Boys teilt. Könnten nicht unterschiedlich sein, die Serien. Und bei der Community ist sie auf Platz 1, Heartstopper bei Netflix, eine Bewertung bei Moviepilot im Durchschnitt von 8,2. Sehr, sehr cool. Also freue ich mich riesig darüber, dass die Serie so viel Anklang gefunden hat. Das ist eine herzerwärmende und zuckersüße Boy-Meets-Boy-Romanze und basiert auf der Graphic-Novel-Reihe Heartstopper von Alice Oseman, die ich auch vor der Serie verschlungen habe. Ich glaube, Esther habe ich dann angefixt.
Ich habe sie nach der Serie dann verschlungen.
Danach erst. genau, darauf basiert sie. Und es sind 8 Folgen zu je 30 Minuten. Und es ist, wo wir eben schon Euphoria als eine sehr stressige Jugendserie erwähnt haben, ist das so wirklich so ein sehr erfrischender Gegenentwurf, also wirklich so das Anti-Euphoria-Elite und Riverdale, was nicht nur daran liegt, dass die Teens hier auch wirklich aussehen wie TeenagerInnen. Und erzählt wird hier die Liebesgeschichte zwischen zwei britischen Schülern. Und zwar haben wir da den Inbegriff von Nervosität Charlie Spring, ein schwuler Teenager, der ein Jahr zuvor in seiner Schule geoutet wurde und daraufhin gemobbt wurde. Und wir haben den scheinbar heterosexuellen Rugby-Spieler Nick Nelson, der sich dann unerwartet mit Charlie anfreundet und in ein Gefühlschaos stürzt, als er erkennt, dass er doch mehr für Charlie empfindet als nur Freundschaft. Und das ist einfach so herzallerliebst, diese Serie, sehr, sehr authentisch. Entschuldigung, dieses Gefühl von Schmetterlinge im Bauch, das erste Mal verliebt sein, die Unsicherheiten und Ängste, die man als Teenager hat, oder die Aufregung, mit einem Schwarm zu texten. Also die Serie, ich habe mich da sehr in sehr vielem wiedergefunden in dieser Serie. Also sehr zurückversetzt gefühlt in meine eigene Jugendzeit. Deswegen hat die Serie sehr schön wiedergespiegelt. Das ist einfach so eine Feel-Good-Serie und zugleich aber auch eine sehr wichtige Serie, gerade für junge queere TeenagerInnen, welche queere Liebe zelebriert wird und die Serie doch so ein bisschen Hoffnung bietet, dass Liebe doch was ganz, ganz Tolles ist, für das es sich zu kämpfen lohnt. Und auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass es so eine Serie nicht gab, als ich 15, 16 war. Aber ich beneide die jetzige Generation darum, dass sie mit Heartstopper aufwachsen kann.
Immerhin, besser spät als nie. Und ja, jetzt lohnt sich auch wirklich auch noch mal, selbst wenn ihr keine Jugendlichen mehr seid, da reinzugucken. Die ist so, so schön. Und wenn ihr einfach mal was Schönes braucht, was geerdet ist und irgendwie so sich real anfühlt und euch mitnimmt, das ist die ideale Serie dafür. Also wirklich ganz toll.
Lisa, warst du emotional noch nicht bereit für so viel Liebe?
Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt erstmal emotional richtig noch abfacken lassen von The Boys und dann bin ich bereit für Positivität in meinem Leben. Ich will das unbedingt gucken. Ich erhoffe mir da ein bisschen so einen ähnlichen Vibe, vielleicht wie bei Sex Education, nur noch positiver und queerer. Und ich glaube, das wird mich total abholen. Aber ja, ich muss erst durch die dunklen Phasen gerade noch durch und dann geht's richtig los.
Also Heartstopper wartet auf dich, um dich zu umarmen, weil das ist eine Serienumarmung, einfach eine Kuscheldecke, diese Serie.
Ich freue mich schon richtig drauf.
Dann löse ich mich zwar ungern von Heartstopper, aber greife wieder in den Hut und ziehe noch eine Serie in Blau hervor, nämlich Obi-Wan Kenobi. Eine kontroverse Platzierung, würde ich jetzt fast mal behaupten, dass wir die hier drin haben. Aber sie ist drin, und zwar auf Platz 7 des Redaktionsrankings. Nicht so viel auf den vorderen Plätzen, aber dann doch bei vielen irgendwie doch mit reingerutscht. Und deswegen hat sie sich ihren Platz erkämpft, obwohl sie, ich glaube, die schlechtest bewertetste, die wir hier im Ranking haben, ist nämlich mit einer 5,8 nur bei Moviepilot. Läuft bei Disney Plus. Inzwischen sind alle 6 Folgen da. Und wer Obi-Wan Kenobi noch nie gehört hat, da weiß ich, kann ich auch nicht weiterhelfen. Nein, aber wenn wir natürlich Star Wars kennen, dann spielt das jetzt 10 Jahre nach Episode 3, die Rache der Sith. Und Obi-Wan lebt als Ben auf Tatooine und stellt Wüsten-Sushi her und hat sich generell so ein bisschen von seiner Jedi-Rolle und der Macht generell abgewendet, überwacht vielleicht aus der Ferne noch mal den jungen Luke Skywalker. Ihn ereilt jetzt ein Hilferuf und er wird herbeigerufen, um eine Prinzessin zu retten. Nämlich Prinzessin Leia wurde entführt und da muss er jetzt gucken, dass er sie wieder nach Hause zurückbringen kann. Zugleich ist es aber natürlich eine Zeit, in der Jagd auf die Jedis gemacht wird von den Inquisitoren. Also nachdem Order 66 gesagt hat, alle Jedis müssen weg, so haben wir jetzt die Jagd auf die Letzten, die sich vielleicht noch irgendwo versteckt oder verschanzt haben. Und da gehört Obi-Wan natürlich dazu. Und wie könnte es anders sein? Während seinen Reisen trifft er natürlich auch notgedrungen auf seinen alten Schüler Anakin, der jetzt natürlich Darth Vader heißt. Das erzählt die Serie Obi-Wan Kenobi. Ende.
Ende, nächste Serie.
Nein, also was die Serie für mich gut macht, denn ich mochte sie tatsächlich auch, ist so die, einfach die, erstmal dieses pure Glück, Ewan McGregor wieder in dieser Rolle zu sehen. Also für mich ist eine unglaublich ikonische Rolle. Ich glaube, es war so mit einer meiner ersten Screen-Crushes 99, als da der junge Obi-Wan rumlief. Und jetzt mochte ich an der Serie auch, dass sie uns am Anfang so ein bisschen ja auf Tatooine versetzt hat und wir dachten, okay, es geht jetzt anscheinend um Obi-Wan und Luke und dann kommt da dieser unerwartete Dreh in der ersten Folge, dass die Serie sagt, haha, wir haben euch getäuscht und dann stellt's viel Leia in den Vordergrund und ich mochte diese junge Darstellerin auch wirklich sehr gerne, also auch mit Kinderdarstellern, die gut spielen, mit denen kriegst du mich auch so und dann ja, dann erklärt sich das dadurch jetzt auch, dass die zwei sich kennen und dass Leia in Episode 4 die Todessternpläne dann an Obi-Wan schickt und nicht an irgendwen anders. Also ich finde, das hat schon alles für mich durchaus Sinn ergeben. Wurde aber doch ein bisschen kontrovers aufgenommen, was ich so mitgekriegt habe in den letzten Wochen. Also natürlich ist es irgendwie schon eine Lückenfüller-Serie. Also viele sagen, man erfährt ja nichts Neues. Man weiß, Darth Vader kann nicht sterben, Obi-Wan kann nicht sterben, Leia kann nicht sterben. Also es ist irgendwie, man hat nur irgendwie dieses Zwischengefühl, die müssen denen jetzt ein paar Abenteuer auf den Leib schreiben oder den Kanon irgendwie ein bisschen zurechtbiegen, aber ja, nö, ich finde nicht, dass da jetzt so hart mit ins Gericht gegangen werden muss, wie es teilweise Menschen tun. Dann gehen wir weiter und auf meinem nächsten Zettel steht Moon Knight, Lisa.
Ja, es ist ganz witzig, ich warte die ganze Zeit gespannt. Alle Sachen, die ich jetzt hier noch vortrage, haben sich jetzt so ein bisschen an den Schluss geschoben. Moon Knight, in meinen Augen die beste bisherige Marvel-Serie bei Disney+. Unter anderem, wenn nicht sogar fast ausschließlich, wegen Hauptdarsteller Oscar Isaac, der Moon Knight spielt. Das ist ein Superheld mit dissoziativer Identitätsstörung, was bedeutet, dass er quasi mehrere von sich unabhängig existierende Persönlichkeiten in sich vereint. Also Oscar Isaac spielt ja mehrere Hauptrollen, darunter auch meinen absoluten Liebling Stephen Grant, der so ein schüchterner Museumsmitarbeiter ist, der sich unfassbar gut mit ägyptischer Mythologie auskennt, in so einem britischen Museum arbeitet und quasi gleichzeitig mit uns herausfindet, dass er eigentlich ein Superheld ist. Oder auch ein Superbösewicht, der ist sich da am Anfang noch nicht so ganz sicher, nämlich Moon Knight. Und den lernt er überraschend über seine andere Persönlichkeit Mark Spector kennen, ein Söldner, der einen Pakt geschlossen hat mit dem ägyptischen Mondgott Khonshu und für den er quasi gewisse Leute ausschalten soll. In diesen 6 Folgen, die so ein bisschen wie so eine Art Origin-Story sind, aber dann auch wieder nicht, weil Moon Knight schon vorher existiert hat, Stephen Grant nur eben vorher nichts davon wusste. In diesen 6 Folgen lernen wir so die Verbindung zwischen den Charakteren kennen, woher quasi diese dissoziative Identitätsstörung kommt, was Khonshus wahrer Plan ist, Reisen nach Ägypten, tauchen da noch tiefer in die ägyptische Mythologie ein, Götter kämpfen gegeneinander. Es passiert relativ viel. Ich finde aber, wirklich so der Kern dieser Serie, das schlagende Herz dieser Serie, sind die Charaktere und wie Oscar Isaac diese Charaktere spielt. Das finde ich absolut grandios. 6 Folgen, leider fast ein bisschen zu kurz, würde ich sagen. Vor allem, weil noch nicht ganz klar ist, ob es noch eine zweite Staffel geben wird oder wie die Zukunft von Moon Knight im MCU aussehen wird. Wir haben sowohl zur Serie selbst zum Ersteindruck einen Podcast gemacht, als auch zur möglichen Zukunft von Moon Knight. Also hört da gerne mal rein. 6 Folgen, jeweils 50 Minuten, so ungefähr. Alles bei Disney+. Ich bin wirklich Fan. Und zwar auch deswegen, weil man Moon Knight gar nicht so viel sieht, sondern weil man die Nicht-Superhelden-Charaktere mehr sieht.
Ja.
Kurze Einschätzung von euch.
Ja, wie
findet ihr
es? Gehe ich total mit, dass einfach Oscar Isaac das schlagende Herz dieser Serie ist und was er da manchmal mimisch einfach auch so auf die Beine stellt, da habe ich am meisten drüber gestaunt. Da haben mich dann die Superheldenkämpfe gar nicht so interessiert, die dann am Schluss natürlich auch noch obligatorisch kommen, dass einfach das Spiel mit Persönlichkeiten und Identität ist da das Highlight für mich.
Nochmal ganz kurz, weil ich es vergessen habe, in unserem Redaktionsranking Platz 5, Movie-Pilot-Bewertung nur 6,6. Aber weil es eben auch eine Serie ist, die so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, glaube ich, bricht, die man an eine Marvel-Serie hat.
Und es lohnt sich allein schon für die ersten Folgen, einfach auch die Inszenierung, wie diese beiden verschiedenen Persönlichkeiten sich so durch Spiegelungen überall so aneinander, so annähernd aneinander, weil die ja noch komplett voneinander getrennt sind, dass du so Horror-Vibes hast so teilweise, dass du eine immer in irgendwelchen Spiegelungen im Hintergrund siehst du dann eine andere Persönlichkeit. Das ist unglaublich toll gelöst. Hat mir auch sehr, sehr gefallen, die Serie.
Okay, sind wir uns einig und ich gehe weiter. Da kommt schon gleich die nächste Serie für dich, Lisa. The Dropout.
The Dropout ist so eine von diesen Scammer-Serien, die jetzt alle irgendwie dieses Jahr erschienen sind. Und erzählt so die wahre Geschichte von Elizabeth Holmes, die so eine ja junge Wissenschaftlerin, Entrepreneurin mit Wissenschaftshintergrund ist, also eine reale Person, und die wollte mit einem selbst erfundenen neuen Bluttest die Medizinbranche revolutionieren und hat dann unfassbar viel Geld auch im Silicon Valley dafür eingesammelt. Und das lief alles ganz, ganz toll. Sie war so der weibliche Steve Jobs, auch weil sie schwarze Rollkragenpullover getragen hat, unter anderem. Bis sich dann rausgestellt hat, dass dieser Test, den sie da entwickelt hat, gar nicht funktioniert und dass sie die Leute die ganze Zeit nur angelogen hat. Und die Serie, so eine Miniserie, erzählt diese Geschichte in 8 Episoden, immer so 50 Minuten lang, gibt's alles bei Disney Plus. Ich bin bisher erst halb durch. Ich finde, das ist die beste Scammer-Serie, also besser als Inventing Anna, besser als diese WeWork-Sache, die Apple TV Plus gemacht hat mit Jared Leto. Und das liegt auch an Amanda Seyfried, die Elizabeth Holmes spielt und auch ähnlich, wie ich es vorhin schon bei Pam und Tommy angesprochen hatte, also die sieht, die ist Elizabeth Holmes in ihrer Rolle. Und das ist sehr, sehr spannend. Also wenn ihr Bock habt, furchtbaren Menschen dabei zuzusehen, wie langsam die Welt begreift, dass sie furchtbare Menschen sind, dann würde ich euch The Dropout empfehlen. Ist nicht Teil unseres Redaktionsrankings, ist aber auf Platz 10 des Community-Rankings und hat eine Bewertung von 7,0 bei Moviepilot. Ich glaube, ich bin die Einzige von uns, die reingeguckt hat, oder?
Ich habe die erste Folge gesehen und dann nicht weitergeschaut.
Ich habe gar keine Folge gesehen. Und das, obwohl ich sehr großer Amanda Seyfried-Fan bin.
Ja, ich hatte
vielleicht.
Ich hatte einfach so eine, glaube ich, eine Übersättigung von diesen Betrügerinnen-Serien vorher, Inventing Anna, so ein bisschen geguckt und fand es auch nicht so doll. Und dann dachte ich, nee, habe ich gerade keine Lust drauf. Aber ich lasse dich das mal zu Ende gucken und dann sagst du mir am Schluss, ob es sich lohnt, Lisa.
Das mache ich, das mache ich.
Dann würde ich direkt weitergehen. Und Lisa, du hast es schon prognostiziert. Es kommt jetzt noch ein Zettel von dir. Und zwar deine Wildcard, Queen of the South, Staffel 5.
Ja, yeah. Leider nicht Teil unseres Redaktionsrankings, obwohl ich so viel dafür getan habe mit meiner persönlichen Top 10. Ich liebe Queen of the South und man musste so lange warten, bis das dann auch in Deutschland auf Netflix endlich verfügbar war. Das ist die finale Staffel von einer Serie, in der es um eine junge Frau geht, Teresa Mendoza, die sich von so einer mexikanischen Geldwechslerin zur globalen Drogenbossin hocharbeitet. Und es ist im Endeffekt, es spielt so ein bisschen mit diesem Aufstiegsmythos, den wir auch aus Scarface zum Beispiel kennen, nur eben aus einer weiblichen Perspektive und mit ganz vielen starken weiblichen Figuren. Und auch ein bisschen näher dran an den Figuren und was das emotional eben auch mit jemandem macht, was man da als Frau auch durchmachen muss. Und das ist so spannend und so toll. Und Alice Braga, die die Hauptrolle spielt und die ihr zuletzt in The Suicide Squad unter anderem hättet sehen können, die aber, glaube ich, ihren Durchbruch in City of God damals hatte. Die ist so fantastisch in dieser Rolle und ich liebe es. Ich liebe diese Serie. Es ist wie die perfekte Mischung aus Drogen, Drama, Gesellschaftsdrama, Crime-Drama, aber auch so ein bisschen so Seifenoper, weil die Serie auch keine Angst davor hat, halt mit ihrem Drama auch manchmal so ein bisschen cheesy zu werden. Und es gibt halt immer wenn das Telefon klingelt, weiß man, jetzt ist was Neues, Furchtbares passiert und das muss gelöst werden. Und dann kommt aber wieder die nächste Sache. Und es ist auch immer so ein bisschen eine Spur drüber, aber ganz, ganz toll und nie dumm oder oberflächlich. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das mit Staffel 5 nochmal so toll zum Ende bringen, weil von Anfang der Serie an wird quasi gesagt, sie stirbt am Schluss. Man sieht sie zu Beginn der Serie sterben. Und wie die Serie aber quasi mit diesem, ja, mit dieser Erwartungshaltung umgeht und was dann am Schluss passiert, das ist nochmal super spannend. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Also alle 5 Staffeln sind bei Netflix, wenn ihr die Serien noch nicht kennt, guckt unbedingt rein. Ich lieb's, hat beim Moviepilot eine Wertung von 7,6, also auch sehr positiv bewertet und kann ich nur empfehlen.
Ich habe auch schon viel Gutes gehört und irgendwie wollte ich immer mal einsteigen. Bei mir ist es noch die Drogenbarriere, dass ich jetzt Drogenserien häufig nicht so einen Zugang finde. Aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, das hat mich jetzt doch angefixt. Ich muss zumindest mal die erste Folge gucken.
Mach das unbedingt.
Damit ziehe ich dann den vorletzten Zettel aus dem Hut. Max, da steht Vigil, Tod auf hoher See.
Genau, dieser ganz tolle Titel, Vigil, Tod auf hoher See. Das ist Platz 4, Platz 4 des Community-Rankings von der Moviepilot-Community mit einer 7,3 Durchschnittsbewertung. Das ist eine britische Thriller-Serie, die in UK bei der BBC zu sehen war. Und in Deutschland hatte die Serie ihre Premiere in der Arte-Mediathek. Da ist sie aber leider mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile kann man sie nur noch als Kauf-VOD erwerben bei zum Beispiel Amazon oder Apple. Oder man wartet, bis sie irgendwann mal wieder in irgendeiner Mediathek zu sehen ist. Kurz um, worum geht es? Es geht sowohl in der Serie um das Verschwinden eines schottischen Trawlers, das ist ein Schleppnetzfischer, sowie einen Todesfall an Bord des mit Atomwaffen ausgestatteten U-Boots Vigil. Und in diesen Fall hineingezogen wird die Polizistin DCI Amy Silver, ist auch schon so ein geiler Name, ne? DCI Amy Silver ermittelt.
Ist das ein Long John Silver-Bezug auf die Schatzinsel?
Ich hoffe nicht. Genau, und die und ihr Team von ErmittlerInnen an Land, die den Fall mit begleiten, die geraten mit ihren Untersuchungen dann in Konflikt mit mehreren Parteien wie der Royal Navy sowie dem Inlandgeheimdienst. Und ich habe noch ein paar Stimmen aus der Community mitgebracht, weil ich habe die Serie leider nicht gesehen. Ich war zu spät, habe sie nicht mehr in der Arte-Mediathek erwischt. Die Atmosphäre ist teils zum Schneiden dicht und man kann nicht anders als mitzufiebern. Sehr beklemmende und tolle Produktion, wo man fesselnd vorm Bildschirm sitzt und glaubt, man ist mittendrin. Dann haben wir noch spannendes U-Boot-Drama mit einigen Wendungen, Mord, Ermittlungen und einer Prise mit guten alten britischen Humor. Und was haben wir noch? Hammer-Serie. 2 taffe Frauen retten die Welt vor den bösen Russen mit zunehmender Spannung. Allerdings nichts für Leute mit Klaustrophobie im U-Boot. Genau. Hauptdarstellerin der Serie ist Saran Jones, ist ein britischer TV-Star, die kennen viele vielleicht oder Serienfans vielleicht als Dr. Foster oder aus der Serie Scott and Bailey oder zuletzt Gentleman Jack, da hatte sie die Hauptrolle gespielt. Und was ich auch ganz interessant fand, es gibt auch einige Game of Thrones Gesichter im Cast, also zum einen Rose Leslie spielt da mit, unsere liebste Ygritte, dann Daniel Portman, den wir als Podrick kennen, der spielt dort mit. Und Stephen Delane spielt auch noch mit. Also Stannis Baratheon ist auch noch zu sehen in der Serie. Genau, könnt ihr aber leider nicht mehr gratis streamen oder im Abo streamen gerade, sondern kaufen. Genau, und die erste Staffel besteht aus 6 Folgen. Und es gibt auch eine zweite Staffel, die wurde schon bestellt. Da bin ich sehr gespannt, was da dann das Setting wird. Weil es wird dann wahrscheinlich kein U-Boot mehr sein.
Habe ich noch nie vorher gehört von.
Noch nichts gehört,
nee, das ist mir auch, als wir da über die Serie zusammengetragen hatten, so mit den ganzen Bewertungen, dachte ich, konnte mir die durchrutschen? Zum allerersten Mal gehört von, aber klingt auf jeden Fall spannend. Mal gucken, ob sie nochmal wiederkommt.
Ich hoffe es, weil Dr. Foster ist eine meiner Lieblingsserien aus Großbritannien und ich möchte Saran Jones nochmal in einer Hauptrolle sehen und vor allem auch Rose Leslie, nachdem sie mich jetzt so mitleiden hat lassen in The Time Traveler's Wife, möchte ich jetzt noch mal eine Serie mit ihr sehen.
Na, spätestens wenn Staffel 2 kommt, wird es bestimmt noch mal ausgestrahlt und dann landet es wieder in der Mediathek. Schauen wir mal. So, und damit ziehe ich den allerletzten Zettel. Und Lisa, du weißt sicher schon.
Ich find's gut, dass du ihn trotzdem
ich ihn trotzdem.
Einfach so der Dramaturgie wegen.
Da steht drauf.
Was das wohl sein wird.
The Legend of Vox Machina.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da jetzt hier drüber reden kann, weil es nicht in unser Redaktionsranking geschafft hat, obwohl das auf jeden Fall in meiner Top 10 des Jahres mit dabei war. Hat es bei der Community auf die 3 geschafft, hat auch auf Moviepilot eine Wertung von 7,7. Sehr positiv. Es gibt noch nicht ganz so viele Kommentare zu der Serie auf der Seite, aber ich lese mal einen vor, den ich sehr gut, der das alles sehr gut zusammenfasst. Ich mag Fantasy-Rollenspiele, schreibt Exodus86. Ich mag derben Humor. Ich mag Splatter. Ich mag Animation. Ich mag diese Serie. Und The Legend of Vox Machina ist insofern eine total spannende Animationsserie, weil sie auf einer Gruppe von Voice-Actern basiert, die im Internet unter dem Titel Critical Role zusammen Dungeons and Dragons gespielt haben. Und da in Livestreams und in YouTube-Videos ihre ganz eigenen Charaktere entwickelt haben. Und da haben sie dann jetzt auf Basis ihrer Charaktere, die es eben aus diesen Dungeons and Dragons Sessions gibt, haben die eine Amazon-Serie gemacht. Und die ist wirklich unfassbar, ja, sowohl chaotisch als auch charmant, würde ich sagen. Also das ist immer so um die 25 Minuten, es sind insgesamt 12 Episoden. Und es geht um so eine Gruppe von Elfenmenschen, einem Barbaren, Goliath und zwei Zwergen, die gemeinsam so wie so Söldner sind. Und jeder kann was ganz gut, aber meistens stehen sie sich selbst im Weg, weil sie zu viel Bier getrunken haben oder einfach unprofessionell sind oder so. Und die sind eben alle, die haben als Stimmen alle bekannte Voice-Actor, die man aus Videospielproduktionen kennt, unter anderem. Also Ashley Johnson zum Beispiel ist Pike Trickfoot, die ist eine Gnomin mit magischen Fähigkeiten. Ashley Johnson kennt man als Ellie aus der Last of Us Videospielreihe. Laura Bailey spielt eine Halbelfin, die eine fantastische Bogenschützin ist. Und sie ist eben, kennt man aus Last of Us 2 unter anderem und hat, wenn man mal ihren Wikipedia-Eintrag durchgeht, ungefähr alles schon gesprochen. Also wirklich Leute, die einfach wissen, wie man unterhaltsam und geil in Animationsserien Figuren spricht und die eben auch schon eingespielt sind. Und das entwickelt so eine ganz, ganz nette Dynamik als einer aus der Gruppe, der Mensch Percival Frederick Stein von Musel Klosowski de Rollo the Third quasi von Figuren aus seiner Vergangenheit, mit Figuren aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird, die seine Familie abgeschlachtet haben, und die Gruppe beschließt dann, okay, wir werden Percy dabei helfen, so sein Familientrauma zu überwinden. Und dann kämpfen die sich dadurch. Also man hat das Gefühl, man guckt jemandem dabei zu, wie ein unfassbar chaotisches Rollenvideospiel spielt. Und hat extrem viel Spaß dabei. Und das ist für mich so eine Serie mit den kurzen Folgen und dass man auch echt mal so 3 Folgen am Stück gucken kann. Dann macht man wieder 3 Wochen Pause, man kommt sofort wieder rein. Das macht echt richtig viel Spaß und kann ich absolut empfehlen für alle, die sich irgendwie für so Fantasy-Settings begeistern können und die vielleicht auch gern mal ein paar Stunden Dragon Age oder so spielen. Habt ihr es gesehen?
Ich habe gerade deine Aufzählung gelauscht von dem User und verstanden, warum ich es nicht weitergeguckt habe. Weil ich mag Fantasy und ich mag Animation, aber ich mag keinen derben Humor. Ich kann Splatter, aber nicht in Animationen. Und deswegen habe ich dann doch nicht weitergeguckt. Aber ich glaube, Max, du hast es zu Ende gesehen, oder?
Ich kann Splatter in Animation sehr gut sogar. Deswegen, ich fand es auch sehr, sehr cool. Ich kann alles unterschreiben, was Lisa gesagt hat. Man hatte wirklich so dieses Gefühl, dass du wirklich einer Gruppe zuguckst, die das auch seit Jahren schon machen, die so komplett eingespielt ist. Das ist wie so eine Family eigentlich schon, die sich gegenseitig kabbeln die ganze Zeit. Also, hat mich sehr, sehr reingezogen, die Serie. kann ich nur unterschreiben. Genau, Legend, The Legend of Vox Machina bei Amazon. Und eine zweite Staffel ist auch schon bestellt. Also kommt sogar noch mehr. Und damit sind wir auch schon durch mit den 22 Serien, die ihr jetzt alle auf eure Merklisten packen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Alle Serien gibt es natürlich auch nochmal übersichtlich und alphabetisch aufgelistet in den Shownotes. Da seht ihr dann auch nochmal, wo ihr sie streamen könnt. Genau, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, würde ich sagen, machen wir noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick auf das zweite Halbjahr. 6 Monate und wieder hunderte Serien haben wir eigentlich noch vor uns dieses Jahr. Auf jeden Fall in den kommenden Wochen auch noch eine eigenständige Folge zu mit den 22 größten Serien-Highlights, auf die ihr euch in den kommenden Monaten bis zum Jahresende freuen könnt. Dann könnt ihr euch auch auf diese Folge dann freuen. Und natürlich könnt ihr euch auch wieder in der zweiten Jahreshälfte auf unsere monatlichen Vorschau-Folgen freuen, in denen wir euch dann immer die 20 besten Serienstarts des jeweiligen Monats vorstellen. Genau, aber jetzt jeder ein kurzes Highlight. Lisa, du darfst anfangen. Welche Serie oder welche Serienstaffel ist dein absolutes Vorfreude-Highlight noch in diesem Jahr? Also, wo fieberst du am meisten entgegen?
Wahrscheinlich will Esther das auch sagen. Es tut mir leid, wenn ich es dir vorwegnehme. Aber natürlich die zweite Hälfte der letzten Better Call Saul Staffel. Ich bin unfassbar gespannt, wie das zu Ende geht. Ich bin unfassbar gespannt auf die angekündigten Cameos. Ich bin unfassbar gespannt darauf, was mit bestimmten Figuren, die eben in Breaking Bad nicht mehr auftauchen, passiert. Und ich kann es kaum erwarten. Und zum Glück geht's da sehr bald weiter.
Ich bin froh, dass du diese Serie genannt hast, Lisa, muss ich sie nicht mehr erwähnen und kann stattdessen sagen, 1899 ist ein Highlight, auf was ich sehr hinfiebere. Die neue Netflix-Serie von den Dark-Schöpfern, Jantje Friese und Baran Booda, die kurz zusammengefasst sich um ein Migrantenschiff dreht, was Richtung New York in See sticht und dann auf dem Ozean auf ein anderes ruderloses Schiff trifft. Und ganz viele Stars sind dabei, zähle ich jetzt nicht alle auf, fehlt die Zeit. Aber der Trailer war auch schon so schön verrätselt und gibt wieder das Versprechen, wir werden wieder ganz viel Rätselstoff bekommen, die Perspektive ändern müssen. Da gibt es schon wieder so ein Dreieck, was mich auch sehr an Dark erinnert hat, was man irgendwie auf den Kopf stellen kann. Und so kurz vor der Jahrtausendwende hat das bestimmt auch was zu bedeuten, dass da irgendwas passieren wird, vielleicht zur Jahrtausendwende. Mein Gehirn juckt schon wieder, sich zu verknoten, glaube ich.
Und dann schließe ich noch an, ich hau noch einen raus, nach 1899 gehe ich noch einen Schritt weiter und sage 1883 ist.
Rückwärts.
Das ist auch eine ganz tolle Serie, aber vielleicht einmal kurz, ganz generell ist die Vorfreude bei mir am größten auf Paramount Plus, ein neuer Streamingdienst, der noch dieses Jahr startet, allerdings erst im Dezember, den gibt's dann als eigenständigen Dienst oder wenn ihr Sky Cinema abonniert habt, dann ist das mit drin und da kommen unglaublich viele tolle Serien, auf die ich mich sehr, sehr freue, wie The Offer und Star Trek Strange New Worlds und auch endlich 1883, das große Serien-Prequel zu Yellowstone, auch von Taylor Sheridan. Das ist so eine wirkliche Western-Serie und da geht es um eine Familie, die Familie Dutton, die sich einer Gruppe, einer Karawane von Migranten anschließt und auf den Oregon Trail den bereist, dann in den Westen der USA, Nordwesten der USA. Mhm. Hatte eine Erdkunde nicht so gut.
Ist korrekt.
Und dort halt wirklich so mit sehr harschen Realität der Natur, auch der Schönheit der Natur und der harten Realität der Natur konfrontiert wird. Also das wird dann teilweise wirklich schon zum Survival-Thriller, die Serie. Also das ist ganz, ganz toll. Ich bin eigentlich gar nicht so der große Western-Fan, aber die Serie hat mich wirklich sehr, sehr mitgerissen. Und deswegen kann ich es kaum erwarten, dass sie endlich in Deutschland ist, damit wir auch endlich drüber reden können. Ja.
Ich hoffe, sie startet noch dieses Jahr, damit ich sie auch in meine Top 10 jetzt schon ganz gewiss mit reinnehmen kann. Also ganz starke Serie.
Wir drücken uns die Daumen. damit sind wir am Ende schon angekommen. Ein großes Dankeschön geht wie immer raus an euch, unsere ZuhörerInnen und Fans. Ohne euch würden wir hier nämlich nicht Woche für Woche vor den Mikrofonen sitzen. Danke an euch, dass ihr uns fleißig hört und natürlich auch, dass ihr uns regelmäßig Feedback und Mails schreibt. Und da hat Esther nämlich noch kurz eine Mail mitgebracht, die wir bekommen haben von Lukas.
Ja, wir haben mal wieder Post bekommen und uns sehr gefreut. Und er schreibt: Hallo ihr Lieben, ihr habt ja gefragt, welche Serien wir zuletzt gesehen haben. Gemeinsam mit meiner Freundin habe ich How I Met Your Father, in Klammern schöne Serie zum Nebenbeischauen, und The Staircase, in Klammern sehr gute Serie, und zuletzt The Endgame beendet. Die Serie kann man sich anschauen, wenn man Inside Man mochte. Unsere nächste Serie wird entweder Only Murders in the Building, Staffel 2, oder Killing Eve, Staffel 4. Alleine habe ich neben Obi-Wan noch Halo beendet, wobei ich letztes überraschend gut fand. Nachdem ich über meinen Schatten gesprungen bin, war ich ja nicht viel mit den Spielen zu tun hatte. Viele Grüße und macht weiter so, Lukas.
Ja, viele liebe Grüße und Dankeschön für deine Mail. Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr unseren Podcast einfach abonnieren. Am einfachsten geht das bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und vergesst nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren für neue Folgen. Und wie ihr uns auch ganz einfach helfen könnt, um auch noch von mehr Menschen entdeckt und gehört zu werden, bewertet uns bei Spotify mit 5 Sternen. Oder schaut mal bei Apple Podcast in der App rein und hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Und schreibt uns natürlich auch mal gerne Feedback oder Fragen, Themenwünsche oder nette Worte per Mail an podcast@moviepilot.de. Und ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Dort findet ihr uns unter @streamgestöber mit OE, streamgestöber. Und Lisa, wo können dich denn unsere ZuhörerInnen außerhalb des Podcasts noch entdecken, lesen?
Ihr könnt mir sehr gerne auf Twitter unter @antialleslisa folgen, auch wenn ich da nicht gegen alles immer bin, sondern sehr viele Dinge auch sehr liebe, zum Beispiel Homelander und The Boys. Folgt mir einfach auf Twitter, auf Moviepilot findet ihr mich unter Lisa Ludwig. Und wenn ihr Lust auf Internetthemen habt und Influencer-Kram, dann könnt ihr auch mal in den Podcast Lästerschwestern reinhören.
Sehr schön.
Und Esther.
Ja, mich findet ihr auch bei Twitter und Instagram als Straw-Star oder als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot. Und dich, Max, zuletzt noch.
Genau, mich findet ihr bei Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wieseler. Das ist mein Name. Und damit sage ich danke, Esther und Lisa, euch beiden für die vielen spannenden Serienvorstellungen.
Sehr gerne.
Es war mir ein Fest.
Und euch wünsche ich einen wundervollen Tag. Bastelt jetzt fleißig an euren Serienmerklisten und streamt was Schönes.
Tschüss.
Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.